Du hast das Wort.
Gut, danke sehr. Es freut mich ja, hier bei euch ein Stück weit mit Weihnachten feiern zu können. Und ich muss ja bekennen, eigentlich Weihnachten gefällt mir gut. Also ganz viele der Dinge, die dabei so eine Rolle spielen, schon allein die Stimmung zu Weihnachten gefällt mir, insbesondere wie dann Städte geschmückt sind, wenn man da durchgeht. Jetzt war ich vor 2 Wochen eingeladen in einer Gemeinde in Göttingen und da war dann sogar meine Frau mit dabei. Und am Nachmittag hatten wir dann etwas Zeit und sind dann in Göttingen über den Weihnachtsmarkt gegangen. Der da ist nicht so wahnsinnig groß, aber es ist schön so in der Altstadt da und die Gemeinde. Der ist auch direkt da in der Altstadt, also das ging wirklich dann direkt aus der Tür heraus, um dann gleich mitten unter den Menschen zu sein und eigentlich schön. Also sonst wäre das ja alles in der Altstadt so im Winter ein bisschen düster. Also das wird schnell dunkel, es ist kühl und dann noch regnerisch oder sonst irgendwie etwas. Also wären dann da nicht die Stände und dann auch noch mal etwas schöne Musik dazu und vielleicht das Riechen vom Glühwein oder den gebrannten Mandeln oder also an sich finde ich das eine ganz tolle Sache. Und wenn es so etwas nicht gäbe, bestimmt würde jemand auf die Idee kommen und das erfinden, aber dann vielleicht ohne irgendwelchen christlichen Hintergrund dabei. Darüber hinaus habe ich den Eindruck, dass es wahrscheinlich keine Zeit gibt in Deutschland, wo Menschen ein christliches Fest mit großer Begeisterung feiern, allerdings manchmal ohne es zu wissen. Ja, denn das ist dann ja so, viele feiern das und haben auch alle möglichen Weihnachtsbräuche, hängen sich irgendwelche Strohsterne auf oder zünden Kerzen an. Oder ähnliches mehr und sind sich gar nicht so stark bewusst darüber, was sie dort eigentlich tun. Und das ist ja eine schöne Sache für mich jetzt als Christen, darauf aufmerksam machen zu können, zu sagen, ja, eigentlich alles ganz toll, aber da steckt noch mehr hinter, als dass das nur einfach schön aussieht oder so eine anheimelige Stimmung dabei gibt. Oder eben, dass die Kinder sich dann freuen zu Weihnachten, wenn sie das bekommen, was sie sich gewünscht haben. Nicht? Wenn nicht, dann ja, ist das auch schwierig. Aber die meisten Geschäfte, die haben dann ja die Umtauschmöglichkeit, weshalb die Geschäfte ja in der Woche nach Weihnachten meistens genauso voll sind wie vor Weihnachten, weil dann eben ganz viele mit dem Kassenzettel oder sonst wo nochmal kommen und dann sich was anderes aussuchen. Aber grundsätzlich ja durchaus eine ganz positive Angelegenheit, finde ich. Es gibt jetzt auch Weihnachtshasser. Also einige von den Weihnachtshassern sind beispielsweise die Zeugen Jehovas. Also garantiert, ich habe zwar noch nicht den Wachturm, den aktuellen jetzt gelesen, aber so in den letzten Jahren immer wieder mal, wenn ich einen Zeugen Jehova treffe, zu Weihnachten, dann ist ganz klar, dann erklärt er mir, dass es also was ganz, ganz Schlimmes ist und dass man da nur die Finger von lassen kann und so. Weil sonst, wenn man Weihnachten feiert, also dann ist man mit einem Fuß schon im Heidentum oder einfach ganz weit weg von Jesus und deshalb sollte man das gar nicht tun. Und da versuchen die Zeugen Jehovas jedes Jahr die Menschen neu davon überzeugen, feiert nicht Weihnachten, schenkt euch nichts, macht keinen Schmuck und all so etwas. Sonderlich erfolgreich sind sie dabei nicht, weil da, wo sie jetzt die Leute überzeugen wollen, dass sie eigentlich Heidentum feiern, die meisten Leute wissen ja gar nicht überhaupt, was sie da feiern. Sie machen das einfach eben, weil das ist so Gewohnheit, das macht man seit vielen Generationen so. Und ein paar andere Leute gibt es auch, so einen richtigen Boom von einer gewissen Skepsis Weihnachten gegenüber, die gibt es so seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zwar im 19. Jahrhundert, da war das so, dass in Deutschland wie auch in den Nachbarländern, da hat man sehr stark die nationale Identität neu und ganz besonders betont. Also der Anfang war eigentlich die Französische Revolution. Plötzlich fühlten sich alle Franzosen als Franzosen. Früher fühlte man sich eher als Adliger oder als Kleriker oder als Bauer oder sonst irgendwas. Da fühlte sich der französische Bauer vielmehr verwandt und also mit dem deutschen Bauern als mit dem französischen Adligen. Mit dem hat er praktisch ja nie was zu tun gehabt, außer dass der sein Geld abkassiert hat. Nicht? Aber sonst hat er mit dem nichts zu tun gehabt. Und die französische Revolution, da kam plötzlich der Gedanke, wir sind alle Franzosen, egal ob reich, arm oder sonst irgendwie etwas. Und die Deutschen waren da neidisch und dann sind sie auch auf die Idee gekommen, dass doch diese nationale Identität eine ganz tolle Sache sein konnte. Und da hat man sich dann plötzlich an eine gloriose Vergangenheit erinnert, die es so eigentlich nie gegeben hat. Und da hat man dann versucht, all die Bräuche und all so etwas neu zu germanisieren. Also zum Beispiel da, wo ich wohne, in Detmold, war damals weltbekannt. Oder sagen wir Deutschland bekannt. Denn da hat dann der erste deutsche Kaiser das Hermannsdenkmal eröffnet. Also es war da eine Sache, ganz Deutschland hatte auf Detmold geschaut, weil das war so ein Zeichen der nationalen Identität. Denn da war doch jeder Hermann, der im Jahr 9 nach Christus gegen die Römer gekämpft hat und sie sogar mal besiegt hat. Und das sollte dann zur Unabhängigkeit zumindest Norddeutschlands. Also Süddeutschland war weiter in römischer Hand, aber Norddeutschland ist dann unabhängig geblieben. Und da wollte man sagen, so, das ist jetzt der Anfang von Deutschland. Und damals war der christliche Glaube auch schon bei besonders Intellektuellen nicht so groß in Mode. Und dann probierte man, viele der Bräuche und Überzeugungen zurückzuinterpretieren. Das muss alles irgendwie altgermanisch sein. Und so hat man dann plötzlich auch gemeint, dass die Weihnachtsbräuche, dass die schon lange, lange vor dem christlichen Hintergrund eben alte germanische Bedeutung hätten. Und ganz mit besonderer Begeisterung wurde das im Nationalsozialismus aufgegriffen. Also im Nationalsozialismus gab es genau dasselbe, zahlreiche Veröffentlichungen darüber, dass eigentlich viele dieser Weihnachtsbräuche, die seien germanisch. Das liegt einfach daran, beim Nationalsozialismus wollte man ja gerne eine neue germanische Religion schaffen mit so ein paar christlichen Beiträgen dazu. Und diese beiden Punkte, also das heißt die Romantik im 19. Jahrhundert, die das Ganze germanisiert hat mit dem Nationalismus, und dann eben der Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert, die haben bei vielen Menschen den Eindruck erweckt, diese christlichen Bräuche, die da und dort praktiziert werden, die sind uralt und die gehen auf die Germanen zurück. Und naja, dann sind nur die Christen gekommen und haben das so ein bisschen mit für sich gebraucht. Aber im Grunde genommen, das Ursprüngliche ist das gar nicht. Wer sich dann damit intensiver auseinandersetzt, wird sehr bald feststellen, ganz so einfach ist die Sache nicht. Weil dann fällt uns nämlich auf, dass viele der Bräuche, die heute praktiziert werden, den Germanen total unbekannt waren. Und wo wir dann schon merken, oh ja, das ist ja, also nehmen wir zum Beispiel mal den in Deutschland, von Deutschland aus exportierten, hier müssen wir übrigens sagen, gerade Deutschland ist eigentlich so das Weihnachtsland, was Bräuche angeht. Also zum Beispiel der Christbaum, der ist erst so vor, naja, knapp 100 Jahren weltweit exportiert worden, vorher war das so eine typisch deutsche Angelegenheit. Oder der Adventskranz. Den findet man heute auch in vielen Teilen der Welt, gerade in der Vorweihnachtszeit. Aber der ist sogar erst vor 150 Jahren erfunden worden. Und das eben auch in Deutschland von einem frommen Pfarrer, der sich das überlegt hat. Und heute ganz bekannt, weltweit überall, machen Leute das auch so ähnlich. Und da merken wir natürlich, wenn das 150 Jahre erfunden worden ist, kann das schlecht von den alten Germanen kommen. Denn die waren dann ja schon 1500 Jahre tot. Also die gab es dann ja so gar nicht mehr. Und da merken wir, das hatte eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Ich habe mal so einzelne Bräuche herausgegriffen und werde anhand von denen etwas erklären, was das nun bedeutet und ja, wie wir das so einordnen können. Und bei all dem, was ich da so sage, das lässt sich durchaus auch alles belegen. Also ich habe mich nicht einfach zu Hause hingesetzt und gedacht, ja, was fällt mir denn dazu mal ein? Das könnte man ja auch so oder so sehen. Also wer das ganz ausführlich nachlesen will, dem kann ich das dann auch geben mit allen Fußnoten und so weiter und belegen und so. Da gibt es eine ganze Menge volkskundliche Literatur, so nennt sich das dann. Oder eben auch in anderen Kulturwissenschaften ist das, wo man dem nachgeht und dann sieht eben, wo sind da die frühesten Nennungen und wie hat man das damals eingeordnet. Und dann beginnen wir doch gerade mal mit einem ersten Brauch. Und das ist die Kerze. Wobei ich ja hier sagen muss, nicht ganz korrekt diese Kerze dort, denn die meisten, die Weihnachten feiern, wissen ja eigentlich, zu Weihnachten gibt es primär rote Kerzen. Also später hat man dann alle möglichen anderen Farben noch dazugenommen, damit das abwechslungsreicher ist, aber ursprünglich zu Weihnachten rote Kerzen. Und Kerze bei uns heute, wir brauchen das ja eigentlich nicht mehr. Das ist ja nur noch, weil wir es schön finden, weil es irgendwie so eine besondere Stimmung gibt. Das flackert so ein bisschen dann dabei. Wobei die Sicherheitsbewussten unter uns, die stellen das dann eben hier irgendwo so in ein Marmeladenglas. Dann kann auch nichts passieren, wenn das da ausläuft und so. Nicht? Kein Problem, brennt kein Haus ab und so. Oder man macht das auch, wie ich meiner Frau dann vor, ich glaube, 2 Jahren dann das erste Mal geschenkt habe, so LED-Kerzen. Das fand ich dann auch ganz genial. Die kann man selbst vergessen, die können nicht abbrennen, höchstens leer werden die Batterie. Aber es gibt so richtig gute schon. Also ich habe ihr denn welche gekauft. Ach, da sind sogar welche. Ah, siehst du. Ah, siehst du, ich habe jetzt bloß einen kurzen Weg. Ach ja, richtig. Ja, es gibt nämlich hier, die sind so echt Wachs. Nicht? Ist das hier auch? Ist echt Wachs. Nicht? Und wenn man dann nicht so mal schnell hinschaut, dann, und die geht auch mit reinpusten und so. Nicht? Ja, gut. Alles klar. Ah, hier, also. Ihr habt das auch mit LED. Ja, gut. Ja. So, jetzt wäre es schon ausgeflossen, nicht? Die Wachs hier. Ja, seht ihr, so geht das. Ja, also jetzt müsste ich ja fast nachher hingehen und hier ein paar von so den Kerzen verkaufen, wo ich jetzt sage, wie toll die sind und wie die nutzen und sowas. Nicht? Und ja, also Kerzen. Also das ist ja nicht nur, dass man die anzündet zu Weihnachten, weil man sagt, das ist mal so ganz nett, sondern eine Sache, die ja jedem schon auffallen wird, ist, Weihnachten wird in unseren Breitengraden am 24., 25., 26. Dezember gefeiert. Und wer dann im Kalender nachschaut, der stellt fest, das sind die Tage, die im Jahr am kürzesten sind. Das heißt, genau zu dieser Zeit ist nämlich die Wintersonnenwende. Also das heißt dann, wenn das wieder sich umdreht und nach Weihnachten werden die Tage wieder länger. Es wird zwar bei uns im Januar meistens ein bisschen kälter, aber es wird länger, also mehr Licht gibt es dann. Und das wussten die Leute ja schon seit eh und je. Und deshalb hat sich gerade dieses Datum ganz besonders geeignet für bestimmte Festtage. Fast jede Kultur, also die alten Römer und schon die Babylonier und die Ägypter und die Germanen natürlich auch, die hatten zu diesem Zeitpunkt irgendein Fest angesetzt. Also bei den Römern, und die ersten Christen lebten ja im Römischen Reich, da waren das beispielsweise die Saturnalien. Also man hatte den Saturn, einen Gott, dabei gefeiert. Und als der christliche Glaube sich immer weiter verbreitete im 4. Jahrhundert, da waren viele Christen total genervt. Und zwar, weil sie haben jetzt gesagt, überall da draußen, da wird jetzt irgendein Gott verehrt und wir teilen diesen Gott ja gar nicht, diese Überzeugung. Und dann, weil es auch immer mehr Christen geworden sind, sind sie mutig aufgestanden. Wir wissen das beispielsweise von dem Chrysostomus, zu Deutsch heißt das Goldmund. Der hat erst später den Namen bekommen, weil der eben so toll predigen konnte. Also der ist einer der ganz bekannten Prediger der Zeit. Und da haben wir dann einige Weihnachtspredigten von ihm. Und dann begründet er auch und dann sagt er, ja, da gibt es die Römer um uns herum, die feiern an diesem Tal den Sol Invictus. Also Sol, die Sonne, nicht? Also die unsterbliche Sonne, weil jetzt die Sonne ist unsterblich und die kommt dann wieder. Und da werden ja sogar noch die Leute verführt, später die Sonne zu verehren am 24., 25. Dezember. Und da man schon eben 400 Jahre lang nicht ganz klar war, wann Jesus denn geboren worden ist, dann gab es auch verschiedene Daten, die so in der Diskussion waren, insgesamt etwa 5, von denen sind nur noch 2 übrig geblieben. Nämlich das eine, da wo wir Weihnachten feiern, und das andere da, wo die Orthodoxen Weihnachten feiern. Nicht? Also 6. Januar, da feiern die dann ja Weihnachten. Das sind 2, die übrig geblieben sind. Aber es gab dann nochmal im März ein Datum, wo manche sagten, das muss da gewesen sein. Und alle mit verschiedenen Gründen. Am Ende, wenn man die Bibel von vorne bis hinten durchliest, merkt man, da ist kein Datum erwähnt. Da wird einfach gesagt, ja, jetzt war es soweit, jetzt ist das Kind geboren und alle waren glücklich, wenn das Kind gesund war. Und dann hat sich keiner aufgeschrieben, wann da der Geburtstag war. Es gab auch kein Standesamt, wo man das hätte eintragen können oder müssen. Und deshalb, kein Mensch hat das ganz genau notiert. Und so, als man sich dann später erinnern wollte, ja, wann ist denn Jesus auf die Erde gekommen? Weil das ist doch was ganz Besonderes. Gott wird Mensch. Das wollten die Menschen ja sich dann, also die Christen, sich besonders daran erinnern. Dann hat man überlegt, welches Datum passt dafür. Und eben dieser Chrysostomus, 4., 5. Jahrhundert, der hatte dann gesagt, eigentlich am besten passt genau dieser Tag, weil nämlich die Geburt Jesu wird im Johannesevangelium doch genauso bezeichnet. Da steht nämlich, und das Licht kam in die Finsternis. Und die Finsternis wollte es nicht. Und dann merkt man, das ist doch, passt doch genau. Da, wo es am dunkelsten ist auf der Nordhalbkugel, da kommt sozusagen das Licht und die Kerze ist dann genau dieses Symbol für das Licht. Ringsherum ist alles dunkel und heute, wo wir elektrisches Licht haben, können wir das ja gar nicht mehr so nachvollziehen. Also in einer Zeit, und das war ja Jahrhunderte hinweg, wo Christen gefeiert haben, dann war alles dunkel und normalerweise ging man dann auch schlafen, wenn es dunkel gegangen ist. Wenn es dunkel gewesen ist. Und dann hat man eine Kerze angezündet und hat so ein bisschen Licht ausgebreitet. Wer das mal nachvollziehen will, der kann das ja mal probieren, zu Hause im Wohnzimmer alles dunkel machen. Geht allerdings nur auf dem Land, weil in der Stadt ist ja von draußen, vom Fenster kommen dann noch die Lichter alle rein. Und dann mal nur eine Kerze anzünden. Und plötzlich merkt man, wie das wirkt. Ganz intensiv so etwas, obwohl es nur so ein kleines flackerndes Licht ist. Also wirkt das ganz intensiv und das war eben der Grund, das Licht kommt in die Finsternis. Jesus, das Licht der Welt und Licht hat ja gleich mehrere Assoziationen für uns. Also ohne Licht, und das sagt die Bibel uns auch klar, können wir uns nicht orientieren. Also das heißt, wenn wir ganz im Dunkeln irgendwo rumtappen, dann stoßen wir schnell an. Wir laufen irgendwo vor oder wir stolpern über einen Stuhl, der da steht. Da brauchen wir Licht, das uns Orientierung gibt. Und genau dieses Licht will ja Jesus sein. Der kommt auf die Erde und das ist ja damit gemeint. Die Finsternis wollte es nicht. Das heißt, Menschen, die ohne Gott leben, die halten viele Sachen für richtig oder für falsch und in Wirklichkeit stellen sie sich dabei immer wieder ein Bein und anderen auch. Das heißt, so häufig ist das, da meinen Menschen es gut und gerade die, die es besonders gut meinen, sind häufig die, die dann übermorgen irgendeine Ideologie aufrichten und dann ganz viel Unheil über die Welt bringen. Also wenn wir mal nachschauen, was die ersten Kommunisten machen wollten, die wollten eine gerechte Welt schaffen, sagen sie zumindest. Die Revolutionäre der Französischen Revolution wollten auch eine gerechte Welt machen. Aber schon nach wenigen Monaten versank dann ganz Frankreich im Blut. Und genau das ist das, was die Bibel dort sagt. Wenn ein Mensch Gott nicht akzeptiert, dann will er gute Sachen, aber weil er eben orientierungslos ist mit dieser Letztorientierung, mit dem, was gelten für Werte denn jetzt absolut, deshalb meistens dann irgendwo läuft er da herum und schadet sich und anderen. Und dafür brauchen wir Licht. Und dieses Licht, hier ist ja geistiges Licht mit gemeint, also gut und böse unterscheiden zu können, richtig und falsch unterscheiden zu können. Und dieses Licht, das will Jesus bringen und dafür ist er auf die Erde gekommen. Und deshalb steht im Johannesevangelium, das Licht kommt in die Finsternis. Und diejenigen, die die Bibel kennen, die werden sich dann natürlich auch erinnern, Bergpredigt Jesu, größte Rede, die Jesus je gehalten hat. Und da kommt das doch auch wieder vor. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, steht da ja zum Beispiel. Und hier ist der Christ gemeint. Der Christ, wenn er nach den Überzeugungen Gottes lebt, dann kann er anderen auf der Erde Orientierung geben. Allerdings, wenn er das versteckt, weil es ihm zu peinlich ist, ja dann ist es genauso finster wie ringsherum auch. Manche Christen haben dann auch Angst, Licht zu sein, weil Licht natürlich auffällt. Lebst du sozusagen in der Finsternis, dann kannst du auch leben und alles falsch machen, wie du willst, merkt ja doch keiner. Sieht ja auch keiner. Ne? Also das heißt, wenn es jetzt alles dunkel ist und ich gehe mal, da liegt ein Portemonnaie, nehme das mit, merkt ja gar keiner, sieht ja auch gar keiner, wenn es Licht ist, schon. Und deshalb, viele Leute mögen Licht auch nicht. Man sprach früher von dem lichtscheuen Gesindel. Also das hieß dann eben, wenn jetzt die Sonne untergegangen ist, passt auf, jetzt kommen die Leute da aus ihren Häusern raus, die es nicht ganz so gut meinen, also die irgendwie dich abziehen wollen oder so, nicht? Die kommen dann raus. Aber wenn Licht da ist, dann gibt es Sicherheit und Orientierung. Licht, gerade eine Kerze, also wenn es jetzt keine LED-Kerze ist, aber andere echte Kerzen bieten zum Beispiel auch Wärme. Das ist ja auch so ein Aspekt, der kommt. Also Gott will uns Wärme, Nähe und so etwas geben. Das steckt da ja auch in dem Licht mit drin. Und also da Kerze, wenn ihr die jetzt seht, zu Weihnachten erinnert euch daran, Jesus, das Licht der Welt, was gekommen ist, damit wir uns orientieren können, damit wir wissen, wo es lang geht. Und das ist ja bis heute auch eine Funktion beim Licht. Also wer das Experiment mal machen will, könnt ihr das ja auch machen so beim Autofahren. Nicht? Irgendwie fahrt ihr über Land und dann stellt ihr mal das Licht aus. Aber dann fahrt nicht zu schnell. Ne? Weil dann werdet ihr mich sehr schnell merken, oh, das wird aber schwierig. Zumal, wenn keine Straßenlaternen da sind. Nicht? Also weil dann, oh, dann ist es ganz schlecht. Und wenn das jetzt noch eine bewölkte Nacht ist, also nicht, wo Vollmond ist und so, oh, ganz schwierig. Also dann merken wir, oh, da brauchen wir auch Licht zum Orientieren. Und und da sind eben die Kerzen, die uns daran erinnern. Also und rot, ja eben, warum rot eigentlich? Also wenn man die meisten Menschen in Deutschland fragen würde, was assoziieren sie mit rot, dann kommen da so verschiedene Sachen bei heraus. Also das, was relativ ziemlich häufig ist, das ist die Farbe der Liebe. Also deshalb zum Beispiel, wenn einer ein Herzchen malt, das ist auch meistens rot, nicht? So ein rotes Herz oder so etwas, oder rote Rosen, die man verschenkt, auch das Zeichen eben der Liebe, der Zuneigung. Und genau deshalb waren die Kerzen nämlich früher auch rot. Weil er sollte die Liebe Gottes zu den Menschen ausdrücken, deshalb die rote Farbe, die ja übrigens nicht nur bei den Kerzen da ist, sondern die typischen Sachen am Christbaum waren ja auch rot, rote Schleifen zum Beispiel, ne? Oder ursprünglich auch rot die Christbaumkugeln. Später kamen alle möglichen anderen Farben, damit man Abwechslung hat. Aber die ursprünglich ältesten waren rote. Und da sollte all dieses Rot ganz stark damit drin sein. Und das mit der Erinnerung, die Farbe der Liebe. Gott liebt die Menschen und deshalb schickt er seinen Sohn, damit wir wieder zurück in Kontakt mit ihm kommen können. deshalb die Farbe rot und deshalb auch rote Kerzen. Also klar, man kann jetzt auch irgendwelche anderen nehmen, aber eben ursprünglich, da hat man gesagt, auch die Farbe soll was ausdrücken und diese Bedeutung der Farbe, diese Ahnung von der Farbe, die haben die meisten Menschen bis heute immer noch. Auch wenn die jetzt gar nicht jetzt vom christlichen Hintergrund aus Menschen das so betrachten. Ja, und dann kommen wir zum nächsten. Das ist etwas, was mir besonders an Weihnachten gefällt und einigen anderen wahrscheinlich auch. Jetzt hatte ich gerade noch gestern mit meiner Frau gesprochen und ich kenne ja ihre Meinung, weil wir sind 32 Jahre verheiratet, nicht? Dann weiß ich so ungefähr, was sie denkt und sie weiß, was ich denke. Und so alle paar Jahre kommt sie wieder, so hat sie mir dann auch gesagt, ah Michael, an sich, wir könnten doch ganz auf Geschenke zu Weihnachten verzichten. Und ich habe dann immer die andere Meinung, habe dann gesagt, was, aber ich bekomme gerne Geschenke. Ne? Und ja, aber irgendwie ist das da so. Nicht? Und zwischenzeitlich bin ich froh, die meisten unserer Kinder unterstützen mich jetzt in der Zwischenzeit. Nicht? Also die finden das auch toll. Also immer wenn meine Frau das dann sagt, sagt sie, Mama, das geht doch nicht. Wir müssen doch Geschenke und so. Und gerade unsere älteste Tochter ist dann richtig kreativ. Also bei solchen Sachen freut mich sogar jedes Mal. Da macht sie sich richtig gut Gedanken, wem sie da was schenkt. Sie ist jetzt 26, ist Erzieherin im Kindergarten, arbeitet da aber richtig kreativ, solche Sachen zu machen. Und falls ihr jetzt auch zu den Leuten gehört, die nicht gerne Geschenke haben, dann würde ich sagen, können wir es ganz einfach machen. Ich bin noch bis Sonntag da. Ihr könnt mir all die Geschenke geben. Ich nehme die gerne in Empfang und ich nehme sie gerne mit. Und dann werdet ihr davon befreit. Dann müsst ihr euch nicht mehr ärgern so zu Weihnachten. Ne? Und ihr könnt dann ohne da sitzen und ich habe dann einen ganzen Berg so. Also habe ich gar nichts dagegen. Nicht? Also ich bekomme durchaus gerne Geschenke. Ich verschenke manchmal auch gerne Sachen und so. Also für mich gehört das zu Weihnachten irgendwie mit dazu. Und aus meiner Sicht lenkt das auch gar nicht so ab. Also mich lenkt es nicht unbedingt ab, sondern für mich ist das noch so ein Ausdruck davon, von der Freude. Denn ich weiß nicht, wie ihr ausgerichtet seid, wenn ich einem Menschen eine Freude machen will, dann ist es häufig so, dass ich einem Menschen etwas schenke. Also deshalb regelmäßig immer wieder bekommt meine Frau von mir ein paar Geschenke, so manchmal kleinere Sachen, größere Sachen und so. Und das soll einfach ausdrücken, ich hab dich gern, nicht? Oder ich lieb dich. Und Geschenke, wenn sie gut überlegt sind, sind ja auch genau das. Und jetzt kann man die Frage stellen, ja wieso denn zu Weihnachten Geschenke? Und häufig ist das ja bis heute so, wenn wir jetzt mal so alle neu erfundenen Sachen, also wie Valentinstag oder Black Friday oder sonst was anschauen, dann sehen wir ja, eigentlich gab es über Jahrhunderte hinweg, da war das der Tag, wo Geschenke gegeben worden sind. Selbst die Geschenke zu Geburtstag kamen erst viel später. Also das heißt, so die älteste Tradition in Deutschland, wenn einer dem anderen was geschenkt hat, das war zu Weihnachten. Also deshalb ja übrigens auch diese ganzen Märkte, so die Christkindlmärkte und sowas oder Weihnachtsmärkte, die sind ja uralt. Und häufig war es eben so, jetzt müsst ihr euch vorstellen, da wollen die Eltern ihren Kindern was Schönes schenken, aber da gibt es ja gar keine Spielzeuggeschäfte. Das gab es ja früher gar nicht. Im Ort, da gab es dann eben so das, was man täglich brauchte. Also den Bäcker und den Schreiner und den Schlosser und sonst was gab es da. Aber was soll man dann den Kindern schenken? Und dann gab es einmal im Jahr, nämlich gerade in der Zeit vor Weihnachten, dann gab es diese Weihnachtsmärkte. Und da wurden alle möglichen Sachen angeboten, die man dann eben auch Kinder oder mal der eigenen Frau schenken kann, die man so in den kleinen Orten und Dörfern, in denen ja die meisten Deutschen lebten, gar sonst nie bekommen hat. Und das war eben bewusst dieses Schenken. Und erst später kam der Gedanke, als man mehr Geld gehabt hat, dass man dann eben auch zum Geburtstag was geschenkt hat oder eben heute zu allen möglichen anderen Anlässen, was ich ja auch nicht generell schlecht finde, aber so an das Ur-Ur-Schenken, also das, wo man sagte, da steht jetzt richtig was dahinter, das war seit eh und je in Deutschland eigentlich das Weihnachtsfest. Und da sind ja mehrere Aspekte drin. Also normalerweise, das, was wir heute ja häufig machen, ist auch mit dem Geburtstag. Und eigentlich soll ja Weihnachten auch ein Geburtstag sein, nämlich der Geburtstag von Jesus Christus. Auch wenn wir nicht mehr ganz genau wissen, zu welchem Zeitpunkt das war, aber wenn man es nicht mehr genau weiß, ja, dann legt man halt einen fest. Ja, also ich erinnere mich da auch, wir hatten dann zum Beispiel einen Bibelschüler an der Schule, der dann gekommen war und der ist irgendwo in der Türkei geboren worden, auf einem kleinen Dorf. Und dann hatte ich ihn mal gefragt, ja, wie alt er ist. Und dann sagt er, so und so, plus, minus 2, 3 Jahre. Weil nämlich erst als er nach Deutschland gekommen ist mit seiner Familie, dann hat er einen Antrag stellen müssen und auf dem deutschen Antrag muss genau stehen, wann du geboren bist. Und bis dahin hat er keine Ahnung gehabt, wann er geboren ist. Weil da in der Türkei, in dem Dorf, hat das keinen Menschen interessiert. Und dann hat ihm der Beamte gesagt, ja, dann suchen Sie sich irgendein Datum aus. Und dann hat er irgendein Datum ausgesucht, auch mal so seine Eltern gefragt, ja, wie alt bin ich denn jetzt? Dann haben die ihm ungefähr gesagt, dann hat er ungefähr das Datum gegeben und das ist heute sein Geburtstag. Kann man auch so machen, ne? Geht auch. Und so ähnlich hat man das bei Jesus auch gemacht. Dann hat man hinterher festgestellt, der, das Datum ist das. Und wir sind sozusagen alle für die Geburtstagsparty Jesu eingeladen. Allerdings würde der eine oder andere jetzt sagen, naja, aber bei der Geburtstagsparty ist doch meistens so, dass das Geburtstagskind die Geschenke bekommt, oder? Also meistens, wenn wir Geburtstag feiern, bekommen die Geburtstagskinder die Geschenke. Und jetzt, ja, dann müssten wir also alle schöne Geschenke einpacken, alle auf den Haufen tun und dann beten wir und sagen so, und jetzt, Jesus, wenn du sie haben willst, nimm sie mit und alles, was du nicht mitnimmst, das verteilen wir dann untereinander. Nicht, könnte man so ähnlich machen. Und ja, dann wäre mal spannend, wie stark euer Glaube ist dann dafür, wie viel dann hinterher noch liegen bleibt. Ne? Oder wenn wir das mit zu den Augen machen, dann vielleicht kommt ein paar Kinder, nicht? Die bedienen sich schnell und dann zack, dass man es nicht erwischt und so. Ja, aber eigentlich ist das ja in der Bibel gar nicht so, denn Jesus braucht das auch nicht. Und wenn Jesus etwas haben will von uns, dann ganz bestimmt nicht irgendwelche neuen Krawatten oder Socken oder was weiß ich, was ihr da verschenkt, sondern wenn, dann will er ja unsere Zeit, unsere Zuneigung möchte er haben, dafür ist er auf die Erde gekommen. Das heißt, Jesus ist viel mehr daran interessiert, dass wir an ihn denken, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir auf ihn hören. Das ist das allerbeste Geschenk, was man Jesus machen kann. Vielleicht ging es manchen von euch auch so, ich erinnere mich, es gab mal ein paar Jahre bei uns, da war dann meine Frau, wenn die Kinder ihr irgendwas geschenkt haben, dann hat sie gesagt, ich möchte aber viel lieber, dass du jetzt regelmäßig dein Zimmer aufräumst, als dass du mir zu Weihnachten Geschenk gibst. Oder dass du mal beim Abwaschen hilfst, ohne dass ich dich mal aufmerksam machen muss. Und dann merken wir, manchmal haben wir das, können wir das ja als Eltern auch haben. Da sagen wir, eigentlich möchte ich jetzt nicht nur da irgendwie ein gekauftes Geschenk, sondern eigentlich möchte ich, dass du mir zeigst, es liegt dir wirklich an mir. Dann mach etwas dafür auch, zeig das mal irgendwie anders dadurch, als nur durch irgendwas Gekauftes. Und so ähnlich ist das bei Jesus hier auch. Also wenn wir Weihnachten haben, finde ich den Gedanken gar nicht so schlecht, auch als überzeugter Christ, dann mal überlegen, ja, womit kann ich denn Jesus jetzt eine Freude machen? Und dann zu überlegen, ja, was ist das? Und ganz bestimmt ist das dann eben nicht mit irgendwas, was wir schön in Geschenkpapier eingepackt haben, sondern dass wir dann überlegen, ja, eben vielleicht kann ich da ja auch noch mal etwas machen, wo ich sage, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Ich möchte mehr Zeit verbringen im Gebet oder im Bibellesen oder so etwas als Geschenk Jesus gegenüber. Aber eigentlich ist Weihnachten ja, ja, wir erinnern uns an die Geburt Jesu, aber es ist ja der Tag, an dem Gott uns als Menschen in außerordentlicher Weise beschenkt hat. Das heißt, Weihnachten, da geht es ja nicht davon, dass Jesus irgendetwas hat. Denn im eigentlichen Kern ist ja nicht Jesus dort erst entstanden oder geboren, sondern wir lesen ja in der Bibel, Jesus war schon in der Ewigkeit bei Gott gewesen, lange vorher. Und das ist ja nur der Zeitpunkt, wo er hier auf die Erde gekommen ist. Und hier auf die Erde ist er nicht gekommen, um hier eine schöne Urlaubsreise zu machen. Und da müssen wir sagen, oh, die wäre aber ziemlich in die Hose gegangen. Also da hätte man allen Grund, sich beim Reiseveranstalter hinterher zu beschweren. Dann kommst du hier auf die Erde und erst einmal in so einem schmutzigen Stall geboren werden. Also nee, das ist es aber nicht. Da gibt es im Himmel mehr Luxus. Und dann nachher sind da die ganzen Menschen und statt der Kunde ist König, nicht, ist dann ja hier nichts rumgestoßen und am Ende sogar noch umgebracht. Also das würde ja keiner mal wieder aus dem Himmel buchen. Nicht? Also dann lieber irgendwo anders hinfahren. Und da merken wir, darum ging es hier gar nicht. Sondern es ging darum, dass Gott gesagt hat, ich möchte euch meine Liebe zeigen, indem ich jemanden schicke, der diese Liebe in außerordentlicher Weise lebt, der sich Zeit nimmt für Menschen, der Menschen heilt an Seele und Körper, da wo sie auf der Erde sind, und der ihnen die Nachricht von Gott weitergibt. Und insofern sind die kleinen Geschenke, die wir uns geben, gar nicht so sehr die Geschenke, die dem Geburtstagskind gegeben werden, sondern die bilden so ein bisschen ab. Gott hat uns zu Weihnachten beschenkt und dann wollen wir ein bisschen auch selbstlos anderen etwas schenken, ohne dass wir viel davon haben. Der Gedanke sollte nicht sein, was gibst du mir, was bekomme ich? Also aufrechnen, ah, mein Geschenk hat 50 Euro gekostet und deins aber nur 10, also jetzt bin ich sauer. Sondern es sollte gerade so sein, selbstlos schenken, so wie Gott auch selbstlos geschenkt hat, als er Mensch geworden ist und wir dann von, also er sich um uns gekümmert hat, also nicht uns, aber den Menschen halt, die damals gelebt haben. Ja, also Geschenke. Dann gibt es ja noch was anderes, was ebenfalls die meisten ja kennen und ich schaue mich mal hier um und ich sehe hier jetzt nichts, wenn ich das nicht übersehe.
Ihr habt sowas Schönes nicht. Ja, das ist ja schade. Vielleicht hätte ich das jetzt mitbringen sollen, euch zu schenken. Dann könnt ihr das hier irgendwo aufhängen und dann leuchtet das so richtig schön wie da. Also das hier kennen ja manche, das ist erstmal ein Stern. Also ein Stern, wobei hier Stern ist ja übertragen gemeint. Denn wenn ihr die Sterne wirklich mal im Teleskop seht, die sind ja nicht so zackig. Nicht, sondern die Sterne, die sind so wie unsere Sonne, meistens relativ rund. Dann kommen da mal so ein paar Gasfackeln raus, aber das ist ja nicht so zackig. Nur, also wenn man so ziemlich kurzsichtig ist, dann sehen die Sterne auch so aus. Nicht, also ich bin ja kurzsichtig, wenn ich die Brille absetze und ich schaue irgendwo ins Licht, dann ist das auch so, nicht, irgendwie so ein großer Kranz da ringsherum und so, dann sieht das so ähnlich aus. Aber eben, das soll ein Stern darstellen und dieses hier jetzt ja sogar für die Region, nicht, Oberlausitz und so, da ist das ja der Herrnhuter Stern. Also der von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf erfundene Stern, der bis heute dort produziert und weltweit verbreitet, nicht verschenkt, nicht, sind manchmal auch relativ teuer sogar, aber relativ erfolgreich vermarktet wird. Das ist ja nur eine Form von Stern. Manche kennen das vielleicht schon vom Kindergarten. Die Kinder basteln dann so aus Stroh Sterne. Nicht? So Stroh abgeschnitten, dann übereinander geklebt und so. Und dann bringen sie es mit nach Hause. Und dann klebt man das zum Beispiel ans Fenster und da sieht man so etwas. Oder so aus buntem Papier, nicht? Ausgeschnitten und dann so. Oder eben aus Holz, aus allen möglichen Materialien gibt es Sterne. Und wir können uns ja die Frage stellen, wieso denn Sterne aufhängen? Sind wir jetzt irgendwie so wie der Zoroastrismus? Nicht? Die hatten dann Sterne verehrt. Oder manche anderen Religionen ja auch. Aber das ist ja eigentlich für die Leute, die Christen sein wollen, gar nicht der Fall. Und diejenigen, die dann etwas in der Bibel nachschauen, die merken sehr schnell, da gab es ja einen Stern, der eine ganz besondere Rolle spielt, der Stern von Bethlehem. Übrigens, wer das im Fernsehen verfolgt, es gibt jedes Jahr auch eine Weihnachtsmesse, die nämlich in einer der ältesten Kirchen der Welt in Bethlehem gefeiert wird. Und nachdem dann der Gottesdienst gehalten ist, dann gehen die Leute mit dem Kamerateam, gehen dann in so eine Höhle unter der Kirche, die Geburtskirche in Bethlehem, und unten in einer Höhle, in der früher mal so ein Stall gewesen war, da sieht man auch den Stern von Bethlehem. Also natürlich nicht den originalen, sondern das ist nur aus Silber, so ausgeschnitten am Boden ist das, so ein Stern, der da drin ist, und der soll erinnern an den Stern, den Gott geschickt hat, damit die Weisen aus dem Morgenland sehen, wo der König der Welt, wo der von Gott angekündigte Gesandte geboren werden sollen. Und die sind ja schon Monate früher unterwegs gewesen, also bevor die Geburt war. Weil Gott wollte, dass diese Geburt nicht nur einfach untergeht, sondern dass hinterher auch Leute bestätigen können, da ist was ganz Besonderes passiert, schon von Anfang an. Sonst hätten manche Leute auch sagen können, ach, der hat sich das alles ausgedacht. Nein, da sollten so ein paar ganz besondere Dinge passieren. Das eine waren ja dann die Engel, die den Hirten erschienen sind auf den Feldern. Und das andere war eben dieser Stern. Also der geleuchtet hat und scheinbar war das auch irgendwie so ein Wanderstern, nicht? Denn die konnten dem nachlaufen. Und irgendwann konnten sie auch genau sehen, ach, der Stern, der ist da jetzt über diesem Stall und da ist das Kind, was Gott angekündigt hat. Und das Morgenland, aus dem sie kamen, das heißt einfach, Morgenland ist das Land, wo die Sonne aufgeht. Also von Israel aus Richtung Osten. Und wenn wir von Israel Richtung Osten gehen, ja, da ist dann heute erstmal Jordanien und dann kommt da der Irak, nicht, und so, also diese Länder alle. Und aus irgendeinem dieser Länder kamen diese weisen Leute, die die Sterne beobachtet haben und sofort an den Stern erkannt haben, dass das einer ist, der soll darauf hinweisen, der König von Israel ist geboren. Und wir wissen von der Geschichte, dass die deshalb ja auch erstmal zum regierenden König Herodes nach Jerusalem gingen. Und der war gar nicht froh darüber, denn er war schon ziemlich uralt und gar nicht frisch geboren. Und jetzt hat er sich gedacht, da will ihm einer den Thron streitig machen. Und das führte dann ja hinter auch zum Kindermord in Bethlehem. Unschönere Geschichte. Aber eine auch, die stattgefunden hat damals. Auf jeden Fall, die Sterne, die wir aufhängen, die sollen so eine Erinnerung daran sein, folg diesem Stern. Und wenn du dem Stern Gottes nachgehst, dann kommst du an den Ort, wo Jesus geboren ist. Also diese Sterne als Wegweiser, als Hinweise für Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, zu sagen, geh dem Stern nach. Und da sind die Sterne, die wir aufhängen, natürlich nur ein Symbol dafür. Und der eigentliche Stern von Bethlehem, der führte die Menschen, die selbst nicht mal das Alte Testament hatten, wo die Prophezeiungen alle drin waren, sondern die so weit weg waren vom Glauben, wie das heute auch viele Menschen sind, führte dieser Stern dann eben zu Jesus hin, in dem sich Gott geoffenbart hat. Und das finde ich doch auch eine schöne Sache. Und dann kommen wir zu einer Sache, die machen wir jetzt zu Hause in den letzten Jahren nicht mehr so sehr. Hatten wir so, als die Kinder klein waren, eine Sache, auch über die zum Teil gestritten wird, nämlich das nächste ist hier der Baum. Und bei diesem Baum, oh, da gibt es hier einige nette Geschichten darüber. Da wird zum Beispiel gesagt, die alten Germanen, die hatten doch auch schon so einen Baum und hatten damit den Wodan ebenfalls im Winter verehrt. Und das stimmt. Wenn wir volksgeschichtlich nachschauen, dann gab es das. Allerdings war dieser Baum nicht geschmückt. Und der stand auch nicht im Wohnzimmer. Den hatte man nämlich umgekehrt am Dachfirst aufgehängt, damit Wodan ihn auch gut sehen konnte. Also das hatte mit unserem Weihnachtsbaum nichts zu tun. Denn das erste Mal, als dieser Weihnachtsbaum auftaucht, kann man das historisch sogar ziemlich genau sagen, das war nämlich im 13. Jahrhundert im Elsass. Und das Elsass war eine Gegend, die schon ziemlich früh mit dem christlichen Glauben erreicht worden ist, nämlich schon zur Zeit der alten Römer. Also wir wissen, in dieser Gegend gab es schon die ersten Christen im 1. Jahrhundert. Und dann im 2., 3., 4. Jahrhundert sind immer mehr Christen da gewesen. Und dann war das Heidentum praktisch gar nicht mehr vorhanden. Und dann 1000 Jahre später, 14. Jahrhundert, 1000 Jahre später, da kommen Christen im Elsass darauf, so einen Baum aufzustellen. Noch nicht überall zu Hause, sondern damals nannte man den Baum auch Christbaum. Was uns ja klar ist, der hat ja was mit dem Christfest zu tun, so nannte man das ja ursprünglich auch, nämlich das Fest, was an Jesus Christus erinnert. Deshalb. Manche kennen das noch von heute, zum Beispiel die Kugeln, die er dran hängt, wie nennt man die meistens? Christbaumkugeln. Also kaum jemand sagt da Weihnachtsbaumkugeln, das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Dann sagt man, ja, wieso denn hänge ich Christbaumkugeln an Weihnachtsbaum? Nein, ursprünglich war das eben auch der Weihnachtsbaum, an dem man das, den Christbaum, an dem man das gehängt hat. Und ursprünglich sind nämlich über rund 100 Jahre die ersten dieser Christbäume gar nicht zu Hause aufgestellt worden, sondern ausschließlich in der Kirche. Und das hatte den Zusammenhang. Man wollte die Leute ja vorbereiten auf die Weihnachtszeit und so hat man ja die Adventszeit erfunden. Also so in 4 Wochen bereitet man sich darauf vor. In dieser Zeit sollte man auch fasten, also auf bestimmte Sachen und Speisen verzichten, um sich dann besonders zu freuen. Wenn endlich Weihnachten da ist, dann feiert man ganz besonders, dann freut man sich noch mehr, weil man endlich wieder Sachen essen darf, auf die man lange verzichtet hat. Und in dieser Zeit, die dann eben vor Weihnachten war, die hat man auch gefüllt. Und eine Sache, die es in ganz vielen Kirchen gab, man hat nämlich so Weihnachtsspiele veranstaltet in der Kirche. Und dafür hat man Freiwillige gesucht aus der Gemeinde und dann hatte man an mehreren Abenden die ganze Heilsgeschichte Gottes vorgespielt. Und das ja in einer Zeit, in der die Menschen meistens keine Bibel zu Hause hatten, das auch nicht nachlesen konnten. Und dann konnte man sich melden. Dann begann die ganze Geschichte mit Adam und Eva. Hat man gespielt, Adam und Eva, Schöpfung der Welt. Man nannte die manchmal auch Paradiesespiele, weil es eben vom Paradies her kam. Und im Paradies, ja, da wissen ja einige von uns, da gab es nämlich einen Baum. Also es gab mehrere Bäume, aber so einen besonderen zumindest. Nämlich was für einen? Hier sind doch ein paar Leute, die kennen sich in der Bibel aus, gehe ich mal davon aus, oder? Alles so demütige Menschen, ja, 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 ja. Also dann, jetzt sagt mir doch mal einer, was für ein besonderer Baum war denn da? Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ja, und das war ja ein problematischer Baum, nicht? Also, weil der hat dann dazu geführt, dass die Menschen nicht das gemacht haben, was sie hätten sie tun können. Und dann gab es noch einen zweiten Baum von besonderer Bedeutung und das war nämlich dann der Baum des Lebens. Da sollten sie den nicht von essen, weil dann sagt Gott eben, ja jetzt, wo der Mensch sich von Gott distanziert hat und wenn er nicht mehr stirbt, dann wäre er in alle Ewigkeit von Gott getrennt. Nee, das will Gott nicht. Und deshalb, und der Baum des Lebens, das ist nämlich eigentlich der Christbaum. Der sollte das darstellen. Den stellt man auf die Bühne. Deshalb nahm man ja auch so eine Tanne, weil der ein Baum des Lebens, stell dir mal vor, du würdest da so eine deutsche Eiche mitten im Winter hinstellen. Das würde ja alles vollkommen kahl wirken, weil da ist ja kein Blättchen mehr dran. Das heißt, man suchte davon jetzt mitten im Winter, wie kann man einen Baum des Lebens darstellen? Also muss er grün sein und die meisten grünen Bäume, die bei uns irgendwo im Winter noch da sind, das sind eben dann so Tannen, Fichten und sowas. Deshalb übrigens auch all diese Kugeln daran. Nämlich diese Kugeln sollten die Früchte am Baum des Lebens darstellen. Und die sollten ja himmlisch sein und deshalb glänzend und leuchtend. Und dann spielte man diese Paradiesespiele weiter und dann blieb der Baum stehen die ganze Zeit und irgendwann kam man zum Kreuz Jesu. Und da sagten die Theologen, das Kreuz Jesu ist der Baum des Lebens. Denn wodurch haben wir ewiges Leben und Vergebung unserer Schuld, dass wir ja zu Gott kommen können? Durch das Kreuz. Und das steht ja im Alten Testament schon, der am Kreuz, wie es mal, am Holz stirbt. Das Holz, Baum. Und dann haben wir wieder einen Baum des Lebens, der ist dann beim himmlischen Jerusalem, da taucht er in der Offenbarung wieder auf und dann steht, er wird dauernd Früchte bringen und zum Wohl der Völker wird er da wachsen. Da sagt man, ja, das ist wieder eine Erinnerung daran, Gott will uns eigentlich ewiges Leben geben und dafür hat er Jesus Christus geschickt und dafür muss es so einen wunderbaren Himmelsbaum geben, eben den Baum des Lebens und den sollte ursprünglich dieser Christbaum darstellen. Und wenn man jetzt nur sagt, naja, aber es gibt ja in anderen Religionen auch heilige Bäume, gibt es manchmal in Traktaten zu lesen oder in Büchern zu lesen, dann stimmt das natürlich. Nur haben die anderen heiligen Bäume mit dem christlichen Christbaum nichts zu tun. Die sehen äußerlich halt ähnlich aus, aber das ist das Einzige. Genauso ähnlich sieht auch die Taufe der Hindus am Ganges aus. Die tauchen sich auch im Wasser unter, und das schon seit 3000 Jahren, um ihre Sünde abzuwaschen. Hat das was mit der christlichen Taufe zu tun? Nee. Wenn du jetzt ein Foto machst, sieht das genauso aus. Christliche Taufe oder hinduistische? Hat aber inhaltlich nichts miteinander zu tun. Die Juden taufen sich auch, die Mikwe-Taufe. Nicht? Aber das müssen sie immer wieder tun, alle paar Wochen. Immer wieder untertauchen, abwaschen die Sünde. Und da merken wir, das ist auch äußerlich genau das Gleiche, äußerlich. Aber die Bedeutung ist eine vollkommen andere. Und wir müssen ja darauf schauen, mit welcher Bedeutung verbinden das die Menschen, die diese Art des Brauches erfunden haben und nicht, wie wird dieser Brauch in irgendeiner anderen Kultur vielleicht 100 Jahre früher oder später oder 1000 Jahre früher oder später praktiziert. Weil dann können wir auf vollkommen falsche Schlussfolgerungen kommen. Wer mit solch einer Argumentation losgeht, der wird beispielsweise feststellen, dass die Inder alle Nazis sind. Warum nämlich? Weil in jedem hinduistischen Tempel gibt es das Hakenkreuz. Weil die hatten das mich schon lange vorher, bevor Hitler auf die Idee gekommen ist. Und in Deutschland würde sofort, also wenn ich jetzt an meine Tür ein Hakenkreuz male, dann denkt keiner, ich bin ein Fan von Indien, sondern dann denken alle, der Neonazi oder sowas, ne? Und dann merken wir, genauso kann das mit Symbolen sein. Man kann sich schnell, sehr schnell schneiden, wenn man nur auf äußere Ähnlichkeit sieht. Denn die Inder meinen damit natürlich nicht den Nationalsozialismus. Für die ist es ein Siegessymbol, ein Sonnensymbol. Die meinen damit was ganz anderes, sieht äußerlich aber ganz ähnlich aus. Also es dreht sich in eine andere Richtung, aber das fällt normalerweise erstmal gar nicht auf, wenn man nicht genauer hinschaut. Also da merken wir, Symbole müssen gedeutet werden und wir müssen immer fragen, wer sie gebraucht, in welcher Hinsicht gebraucht man sie. Und deshalb, wenn im 14. Jahrhundert, wo das Heidentum in dieser Gegend schon Jahrhunderte tot ist, die Leute auf die Idee kommen und sagen, wir wollen den Baum des Lebens darstellen, dann ist es eine schlechte Argumentation zu sagen, aber weil irgendein anderes Volk zu irgendeiner anderen Zeit auf die Idee gekommen ist, auch Bäume aufzustellen, deshalb muss das von vornherein falsch sein. Also von daher, und dann breitete sich der Brauch aus und erst dann so ungefähr vor 300 Jahren war der in ganz Deutschland verbreitet. Vorher war das gar nicht. Erst vor 300 Jahren, also relativ neu auch. Und erst zu dieser Zeit hatte man dann Christbäume zu Hause. Wie gesagt, in den ersten Jahrhunderten nur in der Kirche. Wegen diesem Spiel, was man da dargestellt hat. Und wenn man das mit den Augen betrachtet, ja, dann finde ich das doch eigentlich eine tolle Sache, weil es uns ja sogar dann ganz plastisch die Heilsgeschichte vor Augen führt, die ja nicht nur in der Geburt Jesu ist, sondern wo wir tatsächlich ja sagen müssen, es gibt einen Zusammenhang von dem, wo Gott schon ganz am Anfang angekündigt hat, dass er einmal jemanden schicken wird, der die Menschen von ihrer Schuld befreien wird. Und das ist ja Jesus. Da finden wir ja schon diese Aussage, wie dann wird gesagt, eben dein Nachkomme, nicht, der wird der Schlange den Kopf zertreten und als Schlange, ah, da merken wir, Sündenfall, das war ja der Teufel. Und da kommt mal jemand, einer der Nachkommen von Adam und Eva und der wird den Teufel besiegen und die Sünde besiegen. Und genau das ist Jesus. Und da merken wir, da ist ja der Zusammenhang. Und das hört ja mit Jesus nicht auf, sondern dann finden wir im Matthäus 24, 25, 26, Jesus kommt ja mal wieder. Er kommt dann mal wieder und dann wird er in Herrlichkeit kommen und dann wird er Gericht üben hier auf der Welt. Und dann merken wir, Weihnachten ist ja nicht ganz isoliert und ist auch nicht nur das kleine Baby geblieben da in der Wiege, sondern ist ja der Herrscher und Richter der Welt. Und dann kann der Christbaum gerade auf diesen großen Zusammenhang hindeuten, Plan Gottes von Anfang an im Baum des Lebens. Es wird jemand kommen, der die Sünde überwindet und das wird dann auch noch eine Erinnerung sein bei den Bäumen, bei denen, wo die besonderen Früchte daran wachsen im himmlischen Jerusalem, was wir in der Offenbarung lesen. Und das ist da der Hintergrund dieses Christbaums. Und wir nehmen ja die Welt wahr, nicht nur intellektuell. Also auch wenn wir uns in Deutschland sehr viel darauf einbilden, dass wir verstandesmäßig an Sachen herangehen, und das ist ja auch in Ordnung, teile ich durchaus auch, aber im Alltag müssen wir sagen, das ist ja nicht das Einzige. Sondern häufig ist es sogar viel stärker, dass die anderen Sinne unsere Entscheidungen viel stärker beeinflussen. Und das ist ja eigentlich auch etwas Tolles, was wir nutzen können. Und Gott in der Bibel hat das sowieso allemal genutzt. Die wichtigen Ereignisse des Alten Testaments sollte das Volk Israel deshalb immer mit besonderen Festen feiern. Und diese Feste sollten auch immer etwas Sinnliches haben. Zum Beispiel, du sollst in der Laubhütte wohnen. Man könnte ja auch sagen, du setzt dich jetzt in dein Wohnzimmer und dann erinnerst du dich, ah, unsere Vorfahren sind aus Ägypten ausgewandert. Nein, nein, jetzt solltest du die bitteren Kräuter wieder essen, die man damals gegessen hat. Diese nicht richtig gesäuerten Matzen sollst du dann essen. Und du sollst dann in so einem Laubhütte leben wie deine Vorfahren. Und das machen viele fromme Juden bis heute. Nicht? Die wohnen das ganze Jahr dann in einer schönen Wohnung und dann Laubhüttenfest, dann in so eine Laubhütte draußen irgendwo im Garten. Und die Kinder, die mögen das immer wahnsinnig, solche Sachen in Israel. Und das hatte Gott ja angeordnet. Du sollst solche Sachen machen, damit sie für mehrere Sinne greifbar sind. Essen, schmecken, sehen, fühlen. Und neben dem Sehen gibt es nämlich auch bei uns zu Weihnachten ein paar Sachen, die wir mit anderen Sinnen wahrnehmen können, wie zum Beispiel das hier. Also für mich fängt dann irgendwie die Weihnachtszeit mal kurz an, wenn es im Aldi so Ende September den ersten Spekulatius gibt. Wobei, irgendwie fühle ich mich ja noch gar nicht so danach, ist noch alles spätsommerlich, nicht, und so, aber meistens fängt das ja an und irgendwie Spekulatius mag ich. Und dann meistens mal so eine Zeit lang, dann kaufe ich mir so mal so ein Paket, nicht, meistens sind das so 500 Gramm richtig dicke, fette Sachen und dann, wenn ich die aufgegessen habe, dann lasse ich mal Pause, bis dann wieder wirklich Weihnachten kommt. Aber irgendwie, ich mag diese Kekse und sie erinnern mich auch daran, wobei diese Kekse, wenn ich euch jetzt sagen sollte, die erinnern an Jesus, dann gilt das nur indirekt. Denn eigentlich erinnern die an jemand anders, nämlich an den Nikolaus von Myra. Die Bilder, die da drauf sind, sind nämlich alles Bilder von Geschichten, die der Nikolaus von Myra erlebt hat. Also zum Beispiel in einer Hungersnot hat er nämlich dann gebetet und dafür gesorgt und hat dann Kapitän überredet, dass er Getreide gelöscht hat in der Stadt Myra, heute in der Türkei. Und damit die Leute zu essen bekommen haben. Und deshalb ist da diese Mühle, wie die Windmühle, wo Getreide gemahlen wird und so etwas. Also die meisten Leute wissen das ja nicht, die das kaufen. Aber all diese Sachen sind kleine Bilder, die darstellen, wie der Nikolaus, der ursprünglich historische, also dieser Christ, der Gemeindeleiter in dieser Gemeinde gewesen war, gehandelt und gelebt hat. Und wenn wir uns dessen Lebensgeschichte anschauen, dann scheint er wirklich ein frommer Mann gewesen zu sein. Und naja, dass man hinterher da alles Mögliche in die Schuhe geschoben hat, dafür kann er ja auch nichts. Nicht? Also, denn wenn ihr mal ein paar hundert Jahre tot seid, was wollt ihr denn machen, wenn jemand euch plötzlich zum Heiligen erklärt oder sonst irgendwas mit euch macht? Geht natürlich nicht. Aber der Mann schien, soweit wir das wissen können, außer Kirchengeschichte, ein frommer Mann, der sich sehr um die Leute gekümmert hat. Ein anderes Mal soll es so gewesen sein, da waren dann zwei junge Mädchen in der Familie und die waren alle total arm in der Familie und der Vater war gestorben und so. Und jetzt sahen diese Mädchen keine andere Chance, als sich zu versorgen, indem sie sich prostituieren. Und das hat er mitbekommen und dann hat er eben durchs offene Fenster dann ein Beutelchen voll Geld reingeschmissen. Er wollte auch, dass keiner sieht, wer das macht und so. Und ich wollte jetzt nicht großen Dank. Und das soll dann diese jungen Frauen davon abgehalten haben, sich zu prostituieren. Also der scheint ein Mann gewesen zu sein, der jetzt nicht nur Glauben gepredigt hat, sondern dann auch Leuten ganz praktisch weitergeholfen hat. Und deshalb erinnert man sich bis heute an ihn. Und deshalb bekommen die Kinder ja so Geschenke. Nicht, dass auch einer, nur die Geschenke heute braucht man ja eigentlich nicht mehr, weil kein Kind heute hungert oder so. Aber eigentlich ursprünglich war das genau der Gedanke, da ist jemand, der hat nicht genug zu essen und der Nikolaus, der sorgt dafür, dass du nicht verhungerst oder dass du nicht sonst irgendwie Unsinn machen sollst. Und daran soll der Spekulatius ein bisschen erinnern. Da gibt es ja noch was anderes, was besonders die Dresdner freut und ein großer Kampf auch darum ist, nämlich wo das Original eigentlich herkommt. Und das ist dann der Christstollen. Und der Christstollen, ja, da sehen wir den so ein bisschen. Also der Original-Christstollen, ich werde jetzt nichts darüber sagen, wo der herkommt oder so etwas, nicht? Damit ich hier keinen Streit anfache, sondern wenn ihr einen habt, esst ihn einfach. Ich hoffe, er schmeckt gut. Aber wenn ihr das mal nachlest, das ist eine ganz ausführliche Sache, den erstmal herzustellen. Das braucht ganz, ganz lange. Man muss auch lange reifen und all so etwas. Und im Grunde genommen kommt aber das gar nicht so stark darauf an, was drin ist, sondern wir könnten eher sagen, was dran ist, ist viel wichtiger. Wenn ihr euch den nämlich mal anschaut, so die Original-Christstollen waren ja nicht die, die du heute irgendwo bei Rewe, Lidl oder sonst was kaufen kannst für den Ein-Personen-Haushalt, so groß, nicht so klein und schmal, sondern die normalen waren so groß und rund. So. Und dann weiß gepudert, das sind die meisten bis heute ja immer noch. Und da sagt man dazu, das ist ein sogenanntes Gebildebrot. Gebildebrot bedeutet nämlich ähnlich wie beim Spekulatius, die sehen schon von außen nach etwas aus und sie sollen durch das, wie sie aussehen, an etwas erinnern. Ja, und jetzt könnt ihr euch mal fragen, wenn ihr so weiß gepuderten Christstollen habt, jetzt mal den größeren, nicht? Also ungefähr von der Größe, weiß gepudert, so groß, woran könnte der denn erinnern zu Weihnachten? Genau so ist es, 100 Punkte, ja. Weil die Windeln sind meistens weiß und wenn du das Kind so richtig einwickelt dabei, ihr könnt das ja zu Hause mal probieren, könnt ihr so einen Christstollen auf den Arm nehmen und dann nicht so ein bisschen schaukeln hier und dann schauen vielleicht eure Angehörigen oder so ein bisschen komisch, was machst du denn da? Und so, naja, das ist das Christuskind, daran soll das erinnern. Und na, jetzt müsste man noch einen Kopf dran machen, aber das ist mit dem Brot schwierig, so mit dem Kopf dran zu machen. Also hat man alles weiß gepudert und alles so gemacht, aber ursprünglich etwa der Größe eines kleinen neugeborenen Babys. Und das hast du dann da und das liegt dann da. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ja und, jetzt deutet das ja auf Kannibalismus hin, ne? Also wenn wir den dann anschneiden und so. Und, naja, so weit darf man das auch nicht interpretieren. Es sollte ja dabei sein, dass du dich freust daran und dass du das auch schön isst und so und dass du das dann schmeckst und aber gleichzeitig dich erinnerst, das sollte äußerlich so ein bisschen wirken wie eben das kleine Baby, was neu geboren ist, also Gebildebrote. Und so gibt es so ein paar Sachen, die wir zu Weihnachten essen, die eine ganz spezielle Funktion haben, die ich euch jetzt auch nicht alles erkläre, aber die ihr nachlesen könnt, denn ich habe ja ein paar Bücher schon geschrieben darüber, da könnt ihr dann die Sachen auch nachlesen. Zum Beispiel, wie ist das mit dem Marzipan? Wie ist das mit den Dominosteinen, nennt man das, ne? Diese Sachen. Das hat alles dabei eine Bedeutung, warum man das erste Mal so gemacht hat. Und die sollen immer erinnern an irgendwie etwas, was wir aus dem biblischen Kontext auch kennen und halt häufig durch das äußere Ansehen. Also das heißt auch Weihnachten schmecken. Also nicht nur was sehen oder was anfassen, sondern eben dann Weihnachten auch ein bisschen schmecken können. Und dann kommen wir zum nächsten Brauch und das ist das, was ich schon vorhin erwähnt habe, nämlich der Adventskranz. Der Original-Adventskranz kommt aus Hamburg und zwar von Johann Hinrich Wiechern hieß der. Ein frommer Pfarrer, der hat das sogenannte Raue Haus gegründet in Hamburg. Das gibt es bis heute da noch, ist eine sozialpädagogische Ausbildungsstätte, ganz fromm damals, heute nicht mehr so sehr. Und als er da angefangen hat, da wollte er den Straßenkindern weiterhelfen. Hatte für die eben ein Haus bekommen und dann sind die aufgenommen worden. Und dann gab es wieder Weihnachten und er stellte fest, diese Straßenkinder, meistens Jungs, die er aufgenommen hatte, die hatten von Weihnachten keine Ahnung. Weil das wurde zwar irgendwo gefeiert, aber keiner hat ihnen erzählt, auch ihre Eltern hatten ihnen nicht erzählt, worum es um Weihnachten geht. Und dann wollte er jetzt nicht nur, dass man zu Weihnachten einmal die Weihnachtsgeschichte erzählt, sondern er wollte gerne, dass diese Kinder vorbereitet werden auf Weihnachten, dass sie sich darauf freuen. Und da war der Mann kreativ und dann hat er im Schuppen ein Wagenrad gefunden, was gerade übrig war. Und dann hat er Tannenzweige um das Wagenrad herum geflochten und hat auf das Wagenrad 24 Kerzen draufgesetzt und das im Speisesaal unter der Decke aufgehängt. Und dann an jedem der 24 Tage vor Weihnachten hat er dann eine Kerze angezündet. Und so sollten die Kinder, bekamen dann jeden Tag auch was erzählt über Jesus und über das, was da passiert ist. Und jetzt sollten sie sehen, oh, noch so viele Tage, noch so viele Tage, noch so viele Tage. Und jetzt ist es soweit. Also im Grunde genommen ist dann der Adventskranz so eine Art Adventskalender. Kennen wir ja auch, nicht? Mit Türchen aufmachen, dass wir sehen, jetzt ist es bald soweit, was dann kommt. Und da die meisten aber, als der Adventskranz, als die Leute das toll fanden, dann wollten Leute das übernehmen. Aber zugegebenermaßen, wahrscheinlich auch in eurem Wohnzimmer ist es so, wenn ihr jetzt so ein Wagenrad da stehen habt, das ist ein bisschen sperrig. Und 24 Kerzen ist für die meisten auch ein bisschen viel, also hat man das dann für den Privatgebrauch etwas reduziert auf 4 Kerzen und so ein kleines, rundes Gesteck dann. Aber im Grunde genommen ist das noch das Ähnliche, ist immer noch das runde Rad, nicht, wo man da sehen, und immer noch mit den Kerzen drauf und immer noch, dass man dann aber jetzt nur noch jede Woche eine weitere Kerze anzündet. Und jetzt die erste und jetzt geht es näher, zweite und die dritte und die vierte und jetzt Weihnachten ist da. Also eigentlich mehr so eine Sache, die soll unsere Neugierde auf Weihnachten nähren. Die soll uns helfen, uns vorzubereiten, die Vorfreude zu haben. Jetzt ist es bald soweit, dass wir uns erinnern, Jesus ist Mensch geworden. Dafür sollte der Adventskranz dienen. Und wie ihr hier seht, rote Kerzen. Wie ich euch gesagt habe, rote Kerzen, so sollte das eigentlich sein. Also grün wegen dem Baum des Lebens und so. Nicht? Und dann rot die Kerzen, die Liebe Gottes, die sich dadurch ausdrückt. Ja, der Wichern, der hat nämlich einige Sachen gegründet, also soziale Werke und all so etwas, hat übrigens auch in Preußen eine Gefängnisreform durchgesetzt und der Wichern ist auch der Erfinder des Studiums der sozialen Arbeit. Also jeder, der heute soziale Arbeit studiert, hat das irgendwie indirekt dann auch dem Wichern zu verdanken, weil die erste Ausbildung in dieser Hinrichtung, die war damals in Hamburg im Rauen Haus und das wurde dann hinterher kopiert. Allerdings, wenn man heute soziale Arbeit studiert, wird das meistens nicht mal mehr genannt, weil manche Leute haben so eine Allergie gegen religiöse Sachen. Also deshalb, keinen Fall darf man ja nicht nennen, wobei original ist das so, diese Idee, soziale Arbeit zu machen, also sich um Leute zu kümmern in schwierigen Lebenslagen, das ist eine urchristliche Idee und die ersten Schulen, die es da gegeben hat, oder die erste überhaupt, die es da gegeben hat, ist eben von dem Johann Hinrich Wichern. Und das war dann so eine 4-jährige Ausbildung, die man damals gemacht hat, sehr intensiv, sowohl theoretisch als auch praktisch und so. Und einige hat er dann eingesetzt im Jugendbereich, einige im Kinderbereich, eben auch diese Gefängnisleute, die da arbeiten sollten als Sozialpädagogen, die hat er auch dahin geschickt und das hat wesentlich zur Humanisierung des Gefängniswesens beigetragen damals in Deutschland. Also der war das, der diesen Adventskranz erfunden hat, eben als schöne Idee, um unsere Neugierde und Vorfreude auf Weihnachten anzufachen. Ja, und dann kommen wir hier zu einer Person, die für die meisten Leute überhaupt auch der Inbegriff von Weihnachten ist. Eben dieser Herr dort. Also die sehen ja alle ähnlich aus, so wie ein paar Klone, nicht? Also das heißt meistens männliche Wesen mit wallendem Rauschebart und weißen Haaren, so als eine Art Großvater und dann einer roten Zipfelmütze und roter langer Kleidung. Manche Geschäfte, die etwas von sich halten oder Städte, die lassen auch da jemanden stellen, jemand an, der dann durch die Stadt läuft und dann noch ein bisschen dicken Bauch und dann noch Geschenke an die, ho, 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 nicht? Dann den Kindern da irgendwelche Geschenke in die Hand drückt. Wenn man noch mehr Geld hat, dann setzt man ihn auf einen Rentierschlitten und so. Und da stellt man sich die Frage, hey, bitte, was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Und das hat mit Weihnachten gar nichts zu tun. Also ich meine, außer dass dieser langmähnige und bärtige Mann zu Weihnachten auftaucht. Der ist allerdings auch noch gar nicht so alt, wie er aussieht. Nämlich in dieser Form wurde er erfunden von Coca-Cola in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ja gut, ich meine, das wären jetzt auch schon 90 Jahre. Ja gut, dann passt das doch mit dem Alter so hin, ne? Aber halt, er hat nichts mit Jesus direkt zu tun, auch nicht mit der Bibel zu tun. Und zwar Coca-Cola fand das ganz toll. Und wenn ihr euch erinnert, was hat Coca-Cola für Farben? Genau dieses Rot und das Weiß. Nicht? Und genau der war eine große Werbekampagne. Und die Amerikaner fanden das dann so toll, dass dann plötzlich der Weihnachtsmann überall auftauchte. Dann auch Weihnachtsmann? Hä? Weihnachtsmann? Was ist denn das? Also ja, man hat auch ein paar Elemente aufgenommen vom Nikolaus. Aber der Nikolaus, der hatte eigentlich so eine phrygische Mütze. Naja, das war nicht so eine wie der, das klingt ja eher so wie die Heinzelmännchenmütze oder so, sondern das ist so eine kleine Mütze, die auch so ein bisschen rübergeschlagen wird. Und die Bischofsmantel, den er angehabt hat, das war eher so ein dunkleres Rot und auch nicht mit so dicken weißen Sachen darauf. Aber das sollte ja so richtig kräftig aussehen bei Coca-Cola und deshalb haben die ja so gemacht. Also das heißt, die haben ein kleines bisschen Nikolaus genommen und dann haben sie ein bisschen genommen, wie in Frankreich und Russland, da gibt es Väterchen Frost. Nicht? Das ist so eine Geschichte da. Väterchen Frost auch irgendwie so ein Mensch da aus dem Wald heraus und dann auch mit Eiskristallen an dem Bart und so. Und den hat man dann noch mitten reingemischt und dann hat man eben so etwas neu konstruiert. Also im Grunde genommen ist dann der Weihnachtsmann der Erbe vom Nikolaus. Und der Nikolaus war ja, wie gesagt, eine historische Person, die da als frommer Gemeindeleiter in Myra gewesen war. Aber der Mann, der ist dann eigentlich eher eine moderne Werbeerfindung für Weihnachten. Also ich habe ja gegen den generell auch nichts, aber wenn ihr einen Weihnachtsmann trefft, dann könntet ihr sagen mit Martin Luther, eigentlich ist viel wichtiger das Christkind. Das kennen doch manche von der Bezeichnung, oder? Christkind? Also heute taucht das Christkind manchmal auch auf, eben auf dem Christkindlmarkt meistens, wobei heute ist es meistens ein junges Mädchen, nicht? Hübsch gekleidet und mit einem lächelnden Gesicht und auch irgendwie ein bisschen, naja, so geschmückt und so. Das ist allerdings auch das Christkind heute. Denn wenn wir genau überlegen, was sagt der Begriff Christkind? Das Christkind ist Jesus. Und das hatte Luther stark betont. Weil nämlich schon zur damaligen Zeit, da gab es dann den Nikolaus und der hat die Geschenke gebracht mit dem Knecht Ruprecht. Also der hat dann den Kindern, die böse waren, den Hintern versohlt. Also die Eltern wurden dann immer vorher gefragt, waren die Kinder ordentlich oder nicht? Und es gab dann auch sogenannte Klausenstäbe. Daher kommt nämlich das, etwas auf dem Kerbholz haben. Das heißt, wenn die Kinder nämlich während des Jahres Unsinn gemacht haben, dann wurde in dieses Stück Holz eine Kerbe gemacht. Und wenn dann kurz vor Weihnachten der Nikolaus gekommen ist, dann wollte er gerne das Kerbholz sehen. Und wenn du was auf dem Kerbholz hast, dann trat der Knecht Ruprecht in Erscheinung und der versohlte den Kindern den Hosenboden. Wenn nichts auf dem Kerbholz war, dann bekamst du Geschenke vom Nikolaus. Nicht? Also die hatten sich da ergänzt, der Gute, der Böse und so. Nicht? Und dann, die haben sich da ein bisschen ergänzt. Das gab es davor schon. Aber der Luther, der hatte dann gesagt, nein, auch zu Weihnachten feiern wir ja nicht den Nikolaus, sondern zu Weihnachten erinnern wir uns an Jesus. Und deshalb sagt er, der eigentlich, der uns beschenkt, das ist das Christkind. Das Christuskind, Jesus Christus, der geboren wird. Und der kommt natürlich jetzt nicht vom Himmel herab, das müssen wir uns jetzt mehr vorstellen, aber da Menschen sich das schwer vorstellen können, wurde irgendwann dann ein Christkind daraus und irgendwo wurde das Christkind mehr wie ein kleiner Engel oder wie ein hübsches junges Mädchen oder so, ist ja auch alles nicht böse, sieht ja auch meistens nett aus, auch für Fotografieren und so, macht sich das ja auch gut. Nur allein in der Bezeichnung merken wir, natürlich ist dieses nette junge Mädchen, was dann meistens auftritt, nicht das Christuskind, ist ja klar. Also das ist ja nicht Jesus, der jetzt auf der Erde geboren wird, sondern er erinnert nur noch vom Namen daran. Ja. Das stimmt. Das gibt es auch in verschiedenen anderen Regionen der Welt, dass das hinterher anders umgedeutet worden ist. Deshalb habe ich jetzt stärker betont eben von Luther. Also nicht Luther, der dann das erste Mal so diesen Begriff des Christkindes aufgebracht hat. Für ihn war das ganz klar, jetzt sollte die Aufmerksamkeit weggehen vom Nikolaus, der mehr im katholischen Umfeld sonst verbreitet war, und hin zum Christuskind. Später, da gab es dann verschiedene Entwicklungsstufen und die waren auch in verschiedenen Regionen unterschiedlich. Und da gibt es eben auch bekannt dieses schlesische Christkind und da sind es dann eben Kinder, die zu Jesus kommen. Das hat man da eben auch mit rein gedeutet. Und kann man ja auch machen. Ist ja auch eine nette Bedeutung, wo man heute sagt, eben Kinder sollen zu Jesus kommen. Das ist ja wieder ganz biblisch. Wobei, da müssen wir sagen, nicht nur die Kinder, tut den Erwachsenen ganz genauso gut, wenn sie zu Jesus kommen und ihn als den annehmen oder verehren, der er eigentlich für uns sein will. Ja, und dann kommen wir jetzt zu einer Sache, die überspringe ich mal, auch wenn ihr die vielleicht gerne mögt. Das ist nämlich dann das Marzipan, hat auch noch eine besondere Bedeutung, aber lest das danach. Ich komme dann zu dem Weihnachtsmarkt als nächstes. Da habe ich schon ein paar Worte darüber gesagt. Die Weihnachtsmärkte, die heute häufig als Themenmärkte, das ist die Mode im Moment, nicht? Heute, also traditionell gibt es so ein paar Weihnachtsmärkte, die sind uralt, Jahrhunderte alt. Aber heute will jede Stadt einen Weihnachtsmarkt haben, was generell auch ja gar nicht schlecht ist. Nicht? Dann wird es schön geschmückt und man hat da noch seine Buden und kann da Sachen kaufen und ist ja auch nett, wertet die Innenstadt meistens so auf. Allerdings, das ist eine neuere Sache und die meisten Städte, die machen dann so thematische Sachen. Also wie zum Beispiel in Blomberg, ein Ort weiter, da wo wir wohnen, die machen seit Jahren einen Charles Dickens Markt. Also das heißt auch viele der Einwohner von Blomberg, gerade jetzt an dem nächsten Sonntag, die verkleiden sich dann so ein bisschen wie zur Zeit von Charles Dickens, weil da kennen ja vielleicht auch einige, gibt es ja von Charles Dickens diese ganz bekannte Weihnachtsgeschichte von dem Mr. Scrooge, nicht, der dann eben so erstmal geizig ist und dann hinterher erscheint ihm der Geist der Weihnacht und dann verschenkt er hinterher auch noch großzügig und dann machen die das. Und so gibt es an jedem Ort so andere Themen, die dann aufgegriffen werden von Weihnachten. Kann man so machen. Ursprünglich war die Idee des Weihnachtsmarktes, da kaufe ich Sachen ein, die ich dann zu Weihnachten verschenken will. Weil, wie gesagt, es nicht an jeder Ecke ein Kaufhaus gab und online konnte man schon gar nichts bestellen, weil es ja gar kein Internet gab. Das heißt, da musste es irgendwelche Buden geben, wo man Süßigkeiten und Spielzeug und ein paar Tücher oder so etwas kaufen konnte. Und die konnte man dann schön verpacken und dann zu Weihnachten seinen Lieben schenken und dafür eben der Weihnachtsmarkt. Und nebenher dann eben auch nochmal so ein bisschen was, ein leckeres Essen, so Lebkuchen zum Beispiel, ne, gibt es ja typisch auch für den Weihnachtsmarkt. Und besonders war dann auch gerade auf dem Land, haben die Leute häufig am Ende des Jahres ihren Jahreslohn bekommen. Weil wenn du so an der Landwirtschaft gearbeitet hast, dann hast du nicht jeden Tag oder jede Woche was bekommen, sondern du lebtest auf dem Hof, du hast Unterkunft bekommen und Essen bekommen und meistens gab es einmal im Jahr dann die Lohnauszahlung und das war eben gerade kurz vor Weihnachten, sodass man dann auch Geld hatte, was man da investieren konnte, denn für das Alltagsleben brauchten die meisten Menschen gar kein Geld. Also deshalb, das war meistens mit Naturalien, hat man bezahlt. Kam aber so ein durchreisender Händler beim Weihnachtsmarkt, ja, der wollte jetzt nicht dann alle möglichen Säcke mit Korn rundtragen, sondern der wollte natürlich Geld haben. Und meistens war es auch so, wenn man sich dann verpflichtet hat, also wenn man jetzt nicht Leibeigener war, sondern sich verpflichtet hat, dann hat man auch einmal im Jahr diesen Vertrag erneuert. Und das war meistens kurz, nachdem man das Geld gegeben hat. Und das war dann bekommen hat. Das war ja auch klar psychologisch. Ne? Wenn man sich das ganze Jahr über seinen Chef geärgert hat, dann hätte man immer gesagt, nee, also das nächste Jahr werde ich hier aber nicht mehr bleiben. Aber wenn dann kurz vor Weihnachten war, jetzt war die Arbeit vorüber und jetzt kam dein Chef und gab dir auch noch das Geld und oh, so viel Geld hast du sonst lange nicht mehr gesehen und dann war die Motivation am größten, jetzt nochmal für ein Jahr verlängern. Und wahrscheinlich schon manchmal im Januar, wenn das Geld ausgegeben war, hat die manchmal gedacht, warum habe ich das gemacht? Ja gut, aber dann verlief das ganze Jahr nicht und zu Weihnachten wieder, ah ja, der Chef kommt und gibt mir was und ich kaufe jetzt wieder was für meine Kinder und so. Ne? Also Weihnachtsmarkt, meistens in den Städten aufgebaut, meistens auch nicht die ganzen 4 Wochen und dafür da, dass man eben Geschenke kaufen konnte, die man sonst irgendwo nicht gehabt hat. Und dann komme ich mal für heute Abend zu dem letzten Weihnachtsbrauch, den ich etwas näher erläutere. Und dann können wir ja gerne noch ein paar Sachen darauf eingehen, die ihr gerne wissen wollt, sofern ich dann etwas dazu zu sagen habe. Und zwar das, was mir auch besonders gut gefällt, sind die Weihnachtskrippen. Also ich habe das schon mehrfach mit meiner Frau gemacht, so Krippenausstellung. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann sind das so Krippen, also, weil es gibt bestimmte Länder, in solche Krippen ganz, ganz, ganz weit verbreitet sind. Also ich erinnere mich auch mal, wir waren mal in Italien, in der Toskana und haben dann mitten im Sommer, nicht Sommerurlaub war das, so eine große Krippe in einer Kirche angeschaut, weil die haben sie das ganze Jahr stehen gelassen, weil die konnte man gar nicht wieder abbauen. Da war alles möglich, Wasser lief da irgendwo runter, also so mit Pumpe, nicht? Und dann drehte sich da irgendwie noch ein Karussell und dann gab es dann noch Musik und Beleuchtung, alles Mögliche, so richtig groß aufgebaut. Diese Krippen finde ich aber auch insofern interessant, weil sie häufig widerspiegeln, wie die Leute denken und fühlen. Denn meistens zeigen die Krippen ja nicht, wie es wirklich gewesen war, sondern du kannst dann sehen, da hast du eine österreichische Krippe. Nicht? Und dann sind auch die Häuser so gebaut wie in Österreich und die Trachte so wie in Österreich. Und dann siehst du Bayern, ach, wieder ein bisschen anders. Oder Norddeutschland, wieder ein bisschen anders. Italien, wieder ein bisschen anders. Und das finde ich dann manchmal ganz faszinierend, wie die Leute halt, je nachdem an dem Ort, an dem sie leben, versuchen, die Weihnachtsgeschichte in ihr Leben hinein zu integrieren. Manchmal ist das auch so, wie in dieser Krippe in Italien, du hast das ganze italienische Dorf. Und dann gibt es an einer Stelle nur in dem Dorf, da ist dann Maria und Josef mit dem kleinen Kind. Und natürlich sind dann die Weisen aus dem Morgenland und die Hirten, die dann kommen. Den Herodes lässt man meistens weg, nicht? Also Kindermord passt da nicht so gut dazu. Aber die anderen Sachen halt aus der Bibel. Und ringsherum leben die Leute ganz normal ihr Leben. Und was dadurch ausgedrückt werden sollte, ist ja, Jesus ist auf die Erde gekommen und das war vor 2000 Jahren, aber eigentlich kommt er ja in unser Leben hinein. Wir leben nicht im damaligen Israel, sondern wir leben heute in unserer Welt mit unseren Herausforderungen, aber auch da ist ja Jesus präsent. Und diesen Gedanken, den finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Für unsere Kinder war häufig auch diese Krippe, also wir hatten die über viele Jahre hinweg, man kommt bei uns dann zur Wohnung rein und auf der rechten Seite war so eine Kommode, so eine ältere und da oben drauf hatten wir dann so eine Krippe drauf. Und gerade als die Kinder klein waren, das war eine ganz tolle Sache, jeden Tag, egal ob sie rein oder rauskommen, haben sie da so die Person der Weihnachtsgeschichte vor Auge. Also dann Maria und Josef, die da um die Krippe herumstehen und das Jesuskind darin und die Hirten, die davor niederknien und die Weisen, die dann kommen. Und das ist eine ganz eindrückliche Sache. Weil ob man das nur hört aus der Geschichte so einmal zu Weihnachten oder ob man dann jeden Tag vor Weihnachten dran vorbeikommt und sich das anschaut, also ich finde das eine ganz tolle Vergegenwärtigung dessen, was uns die Bibel da beschreibt. Und gerade für Leute, also wie Kinder, die jetzt eben nicht so viel lesen oder vielleicht noch gar nicht lesen können, ist das eine tolle Sache. Also in einem Weihnachtsfest hatten wir das auch so gemacht, dann habe ich die Weihnachtsgeschichte, wie ich das sonst häufig tue, nicht vorgelesen, bevor dann die Geschenke verteilt worden sind, sondern dann die Kinder aufgefordert, dass sie mit der Krippe mal die Weihnachtsgeschichte spielen. Dann war nicht nur da die Weihnachtskrippe, die da stand, sondern dann durfte der eine mal die Maria nehmen und der andere den Josef nehmen und der andere die Hirten nehmen und der andere die Tiere nehmen. Und dann haben die Kinder die ganze Weihnachtsgeschichte gespielt und das hat ihnen erstmal richtig Spaß gemacht. Und sie haben dadurch sich viel besser reingedacht in die Geschichte, als wenn sie die nur so hören. Und insofern finde ich diese Idee, das so bildlich darzustellen, eigentlich eine ganz tolle Sache. Und das kann so begleiten, kann erstmal ästhetisch schön sein und kann uns dann eben so in die Geschichte hineinnehmen, wo wir merken, das ist eben nicht nur weit entfernt, sondern das ist ja auch bei uns oder unter uns. Und der Terstegen, der hat das, glaube ich, auch mal gesagt. Und wäre Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in deinem Herzen, dann würde es ihm alles nichts bringen. Und genau das ist ja, worum es in Weihnachten noch geht. Wäre es nur eine Erinnerung an irgendein historisches Ereignis, dann würde es uns relativ wenig bringen. Aber Jesus lebt ja und Jesus will, dass wir heute mit ihm in Kontakt treten. Und er will auch heute unser Leben mitbestimmen und uns das Licht geben, nach dem wir uns orientieren. Uns Vergebung der Schuld anbieten, uns einen Kontakt zu Gott geben. Und das können, glaube ich, solche Figuren, wenn man sie dann anschaut, können das so versinnbildlichen. Die sind jetzt auch in unserem Alltag, in unserer Wohnung. Da sind jetzt die Maria und Josef, natürlich hier nur als Figuren, aber und Jesus eben auch. Aber die sollen Teil unseres Lebens werden. Und da können diese vielen Symbole mit zu beitragen. Ich habe ja gesagt, Symbole, genau den Zweck sollen sie erfüllen, sollen schön aussehen, sollen unsere Gefühle ansprechen, unsere Sinne ansprechen, nicht nur den Verstand, sondern auch alle anderen Sinne angesprochen werden, von dem, was wir essen, von dem, was wir riechen, von dem, was wir sehen. Und das soll uns dann freuen und da sollen wir Spaß daran haben. Und das können, glaube ich, einige dieser Bräuche sein. Und manchmal können sie mit dazu dienen, dass wir vielleicht ins Gespräch kommen mit anderen Leuten aus unserer Umgebung. Was weiß ich, dann siehst du eben den Nachbarn, der da im Garten seinen Christbaum schmückt. Und dann könnte man mal da ins Gespräch kommen. Oder du wirst mal eingeladen und dann siehst du, der hat da vielleicht eine Krippe oder der hat da einen Adventskranz. Und dann könnte man ein paar Worte darüber verlieren und etwas sagen, was auf Jesus hindeutet. Und das auch positiv, nicht? Also ohne zu sagen, jetzt wie schlimm und was bist du denn für ein Böser oder so etwas. Sondern toll, dass wir hier sowas haben. Und das sind ja an sich auch ganz schöne Sachen. Und wenn ihr darüber noch ein bisschen mehr lesen wollt, ich habe insgesamt jetzt schon 3 Bücher über Weihnachten geschrieben, also und ich denke, es wird dabei bleiben, also ich habe nicht vor, da noch viel mehr zu schreiben, es gibt eben andere interessante Themen noch, mit denen ich mich auseinandersetze. Dieses hier ist eines meiner Weihnachtsbücher, es muss nicht immer Schokolade sein, mit 24 Kapiteln von 24 Bräuchen und Sachen, die zu Weihnachten häufig gemacht werden und bei jedem erzähle ich dann etwas, wo sind da die Bezüge zu dem Geist Inhalt. Und am Ende erzähle ich natürlich noch, was ist denn da wirklich passiert vor 2000 Jahren, von dem die Bibel uns berichtet und was das mit unserem Leben zu tun hat. Also, falls ihr da gerne drin lesen wollt, könnt ihr das tun. Da vorne bei den Getränken liegen ein paar Exemplare und ihr dürft das selbstverständlich auch mit nach Hause nehmen oder was weiß ich, jemandem schenken, wenn ihr denkt, das könnte davon Interesse sein. Oder wenn ihr sagt, jetzt ist ja schon bald Weihnachten. Ja, sofern ihr im nächsten Jahr noch lebt, höchstwahrscheinlich wird Weihnachten im nächsten Jahr wiederkommen. Ich denke nicht, dass es ausfallen wird. Also wer das will, kann das gerne mitnehmen. Ihr solltet mir dann pro Exemplar 5 € da lassen. Und wer jetzt gar kein großer Weihnachtsfreund ist und trotzdem heute Abend gekommen ist, möglicherweise interessiert euch Geschichte. Also mich interessiert Geschichte. Und hier habe ich den 2. Band von Helden des Glaubens. ist jetzt erschienen vor 2 Wochen. Und da sind 22 Kurzbiografien von Irenaeus von Lyon aus dem 2. Jahrhundert bis dann C.S. Lewis und im 20. Jahrhundert und dazwischen eine ganze Menge wichtige Personen, die die Welt mitgeprägt haben, wie zum Beispiel der Friedrich von Bodelschwing, der die größte diakonische Einrichtung in ganz Deutschland gegründet hat, nämlich in Bethel. Oder der Johann Sebastian Bach oder der August Hermann Franke in Halle an der Saale, der dort diese großartigen Anstalten gegründet hat, die man heute noch anschauen kann, auch wenn das heute ja mehr Museum ist. Es ist ja nicht mehr so in Betrieb wie damals, sondern heute ist das von der Universität in Halle so genutzt. Aber viele Leute, die da Besonderes und Großes geleistet haben, die uns einen Hinweis auf Gott geben können, die uns zeigen können, was Gott durch ihr Leben getan hat, von dem viele Menschen profitiert haben. Und wer da reinschauen will, kann das ebenfalls tun. Könnt ihr auch ein Exemplar mitnehmen und dafür solltet ihr mir 10 Euro dalassen. Und dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit für einige Rückfragen, wo ihr sagt, ja, aber das interessiert mich doch noch ein bisschen genauer oder wie ist das mit dem Brauch oder vielleicht fällt euch auch noch was ein, wo ihr schon gelesen habt, was die oder jene Sache noch bedeutet, außer dem, was ich dann heute Abend schon vorgestellt habe. Also, gibt es da jemanden, der gerne rückfragen möchte oder ergänzen möchte, dann ist dafür jetzt die Möglichkeit.
Ich habe mal Bilder gesehen von Christbäumen oder von Weihnachten, also von Tannenbäumen, die auch von der Decke hingen. Ich habe irgendwie historische Bilder gesehen. Also ja. Was hat das jetzt? Also, du hast vorhin gesagt, die Germanen hatten sowas draußen.
Also eigentlich im christlichen Brauchtum gibt es das nicht. Es kann durchaus sein, dass da jemand das toll fand, weil er das auf alten Abbildungen bei den Germanen gesehen hat oder das neu wieder lebendig machen wollte. Das gibt es hier manchmal auch. Also wir nennen das dann ja so Synkretismus, also wo man dann Elemente aus anderen Religionen bewusst nimmt und sie mit christlichen vermischt. Aus eigener Überzeugung oder gerade eben im 19. Jahrhundert, wo man bewusst auch germanische Elemente wieder aufnehmen wollte in christliche Überlegungen. Und es gab dann so ein paar Bräuche, die heute allerdings selten benutzt werden, die es auch ganz bewusst machen. Also wo ganz bewusst dann so Sachen aufgenommen werden, die eigentlich aus nicht-christlichem Umfeld kommen und die man dann so notdürftig so ein bisschen da reingenommen hat. Manche kennen das ja auch Halloween zum Beispiel, ne? Halloween, wo man sich denkt, hey, was ist denn das? Ja, ich meine, bis vor ein paar Jahren kannten das in Deutschland kaum jemand, weil das eher im angloamerikanischen Bereich verbreitet war. Und da war es dann Gedenken an die Toten. Und im Katholizismus war das dann ein bisschen christlich gemacht. Ursprünglich kam das aber von den Kelten, nicht? Also die da die Totengeister beschwichtigen wollten und so. Also es gibt schon auch ein paar Bräuche in und um Weihnachten herum, die dann bewusst oder eben manchmal auch unbewusst, so wirklich aus heidnischem Hintergrund gekommen sind und dann da umgedeutet worden waren. Und so würde ich schon sagen, wenn ich auswählen darf, dann nehme ich lieber die Bräuche, wo ein guter Bezug da ist, der auch von Anfang an da war, solange man diesen Brauch halt erfunden hat. Und dann sage ich auch, das ist jetzt die Bedeutung, die ich dem beimesse. Und bei den Bräuchen, wo ich mir denke, nee, also die haben jetzt für mich ja gar keinen Bezug da zu dem biblischen Inhalt. Und die sind vielleicht auch von eben eher erst später da so wieder heidnisch eingeführt, dann lasse ich davon lieber die Finger. Und hier beim Christbaum ist es so, der christlich geprägte Christbaum, der stand auf der Erde, ursprünglich in der Kirche, dann auch mal zu Hause und so, aber unter der Decke hängen, so umgekehrt, das war eher das, was die Germanen da mal gemacht haben, um ihre Götter zu beschwichtigen. Ja, noch andere Meldungen hier oder wo? Ah ja. Bitte? Ah, ja, dann kann ich das noch aufnehmen. Vielen Dank, ja. Also es gibt noch eine ganze Menge Sachen, zum Beispiel auch gerade, wenn man in Sachsen jetzt zum Erzgebirge schaut, da gibt es ja alles möglich. Dann gibt es diese Pyramide zum Beispiel, ne? Wo dann auch möglichst, also manchmal waren da ja Leute aus den Bergwerken, die da mit drauf waren, und dazwischen waren dann welche aus der biblischen Weihnachtsgeschichte, und dann drehten die sich, nicht, so eben mit dem Licht dabei, oder dann gibt es den Bogen, nicht, diesen Weihnachtsbogen auch so, und das war dann eben so eine Mischung, wo man dann merkt, genau das, was ich von den Krippen auch gesagt habe, dass so lokale Bräuche und lokale Alltagssachen wurden vermischt mit biblischen. Das hatte dann denselben Hintergrund. Man will sagen, so Jesus ist irgendwie Teil unseres Alltagslebens. Und das war eben im Erzgebirge der Bergleute. Nicht? Jesus ist auch ein Bergmann, nicht? Der da mit reinkommt. Und so gab es dann manche Vermischungen, wo man eben so lokale Ideen übernommen hat und die vermischt hat mit christlichem Inhalt. Und besonders häufig ist natürlich diese Lichtsymbolik. Nicht? Also die gibt es dann immer wieder. Manchmal gibt es das ja auch beim Christbaum, dass dann oben auf dem Christbaum noch so ein großer Stern drauf ist. Und der soll dann den Stern von Bethlehem. Oder hier, seht ihr auch da oben, oben auf dem Dach. Nicht? Da ist dann auch noch mal so ein Stern mit einem langen Schweif. Und das soll auch mal nochmal der Stern von Bethlehem, der dann die Weisen zur Krippe hingebracht hat. Also da gibt es noch eine ganze Menge auch so lokaler Bräuche, von denen viele im Laufe der Zeit vergessen sind, manche jetzt wieder neu entdeckt werden, zum Teil auch, wenn man so ein bisschen Lokalkolorit ins Weihnachtsfest reinbringen will. Und das sind zum Teil besondere Speisen oder dann eben auch spezielle Bräuche, die dann in einer Region sich ganz besonders entwickelt haben. Und manchmal ist es spannend, dem nachzugehen. Und auch wenn ihr auf sowas stoßt, dann schaut mal nach. Manchmal ist das Internet da eine ergiebige Quelle. Aber es gibt dann auch ausführliche Bücher, die dann erklären, woher das alles kommt. Allerdings eben auch so manche Sachen, die sind mit der Zeit verloren gegangen. Zum Beispiel in Österreich gab es über viele Jahre weg, auch in Süddeutschland, Bayern und so, dann gab es das Christkindelwiegen. Und dann war das eben so, man hatte dann das Christkind, die hat man als Puppe in der Kirche, in der Krippe, und in den Tagen vor Weihnachten wurde das von Haus zu Haus weitergereicht. Und dann war dann immer, dann hat man zu Hause dann auch die Wiegenlieder gesungen. Kennt ihr so Wiegenlieder? So Maria, mein Kindelein, und so. Und dann hat man das da so gewogen und dann ging man zum Nachbarhaus und dann für die nächste Nacht hat Jesus dann da übernachtet. Das sollte jetzt auch so vor Augen bringen, Maria und Josef, als sie gekommen sind, dann haben sie keine Herberge bekommen. Und dann wollte man symbolisch jetzt ausdrücken, heute, wir sind aber bereit, wenn Jesus jetzt kommt, ihn auch aufzunehmen. Und auch den Gedanken finde ich ja gar nicht schlecht. Ist also das jetzt auch zu nehmen, nicht nur das waren damals die Bösen, sondern heute will ich das. Hoffentlich kommt dann allerdings auch die Konsequenz darauf, dass du gastfreundschaftlich bist, wenn jetzt wirklich jemand kommt. Also nicht nur die Puppe aus der Kirche, die dann vorbeigetragen wird. Oder gerade diese Sache mit den Weihnachtskalendern gibt es ja ganz ausführlich. Häufig bei großen Städten ist das so, dann hast du am Rathaus da so in mein Fenster, nicht? Und dann wird da, was weiß ich, entweder einmal in der Woche oder jeden Tag ein neues Fenster geöffnet und meistens dann irgendwelche Symbole oder Personen der Weihnachtsgeschichte, die dann da drin sind. Es gibt auch lebendige Weihnachtskalender, wo dann was vorgespielt wird, immer dann vor Weihnachten. Also da hat man viel Kreativität da hineingenommen. Diese Grundsymbole, von denen ich jetzt hier gesprochen habe, die tauchen dann häufig auch nochmal da auf. Aber die werden dann verschieden eben interpretiert, vorgespielt oder dargestellt, gemalt und so weiter und so weiter. Ja, noch Anregungen, Fragen, Ergänzungen? Ja, also in den weiten Teilen Europas hieß das auch bis zum 19. Jahrhundert das Christfest und auch die Christnacht. Das ist eigentlich so flächendeckend in Europa, hat sich das erst durchgesetzt mit dieser Germanisierung des Christentums im 19. Jahrhundert, wo man dann manche Sachen ein bisschen umdeuten wollte, auch ein bisschen weg von christlichen Bedeutung. So merkt man das heute auch in manchen Kindergärten, wo man nicht mehr Weihnachten feiert, da findet man das Winterfest. Oder das Lichterfest oder so. Und so ähnlich war das im 19. Jahrhundert. Und dann von den geweihten Nächten. Nicht? Und dann, ja, ich meine, jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, geweiht, also Weihe irgendwie für Gott ausgesondert. Und weil ja Gott hier Mensch wird, deshalb die heilige Nacht. Aber im Grunde genommen ist es eher, man sprach von heiliger Nacht. Das heißt ja noch stärker, aha, jetzt von Gott besonders genutzt. Oder man sprach eben vom Christfest oder auch von der Christnacht oder solchen Sachen. Das war ursprünglich das Verbreitetere. Und ja, mit dem Weihnachten, das ist dann einfach etwas weniger, klingt für viele so etwas weniger spezifisch biblisch. Und das konnte jeder mehr ein bisschen reinterpretieren, was er wollte. Und deshalb hat sich das stärker durchgesetzt wie den Weihnachtsmann. der auch eben eine ganz neue Sache ist, aber da stärker mit drin. Und wie gesagt, in der nächsten Phase, in der wir momentan sind, dass selbst vielen Leuten Weihnachten schon etwas zu religiös ist und deshalb kommt dann noch eine Stufe der Säkularisierung und dann ist eben nur noch Winter, Lichter oder so etwas, weil dann kann wirklich jeder machen, was er will. Und da hat man dann noch das jüdische Chanukka-Fest, das ebenfalls zum ähnlichen Zeitpunkt ist. Und die Muslime haben auch noch so ein Fest, nicht? Das kann man auch noch mit ein bisschen reinnehmen und dann fühlt sich da wieder jeder wohl. Und aber deshalb, ich finde es durchaus schön, da auch vom Christfest zu reden, weil es aus meiner Sicht ja das noch stärker in den Fokus stellt, worum es dabei geht. Nämlich um den Geburtstag von Jesus Christus.
Ja. Eine Frage zum Weihnachtsmann. Das bedeutet ja, im Englischen hat es ja noch einen eigenen Begriff. Mhm. Also Santa Claus.
Ja.
Mhm.
Santa, ja, Santa heißt ja eigentlich heilig. Also es ist eben, dann kommt natürlich aus dem katholischen Hintergrund, in dem wichtige Personen der Kirchengeschichte, insbesondere der katholischen Kirchengeschichte, als Heilige erklärt worden sind. Und Klaus ist von Nikolaus, also Klaus, also heiliger Klaus sozusagen steckt da drin. Und das ist die ursprüngliche Bedeutung. Also das heißt, der Nikolaus, da hat sich das mit dem Weihnachtsmann als Formulierung weniger stark durchgesetzt. In den Niederlanden spricht man dann, das ist noch mal ein bisschen anders, wie heißt denn der jetzt, muss er? Bitte? Ah, genau, das ist ein Sinterklaas, nicht auch so ähnlich, auch wieder Sinter, also Sankt, Heiliger, Klaus. Also das ist jetzt von der Bedeutung her ursprünglich nicht unbedingt, ich meine jetzt auch nicht, natürlich nicht evangelisch geprägt, weil es ja vom Heiligen Geschichte ausgeht, aber meint einfach den heiligen Nikolaus, soll das darstellen. Und dann gibt es eben den Niederlanden, da heißt es eben auch nicht der Knecht Ruprecht, sondern der Schwarze Piet oder so ähnlich, nicht der Schwarze Piet, der dann damit rumzieht und so. Und wobei, jetzt habe ich auch gelesen, das soll diskriminierend sein. Also deshalb darf man den nicht mehr Schwarzen Piet nennen, weil dann könnten Afrikaner sich beleidigt fühlen und so. Und bitte? Ja, ja, die sind auch schwarz angemalt. Und das ist eben der Böse. Nicht? Das ist dann der Böse, während der Nikolaus oder der Santa Claus oder so, das ist dann eben der Nettere, der Liebere und so. Und da ist heute natürlich eine ganze Menge ringsherum, was mit dem Ursprünglichen gar nichts mehr zu tun hat. Wie, dass er durch den Schornstein da die Geschenke durchfallen lässt oder dass er eben mit dem Rentier schlitten und so. Da merken wir, das hat natürlich alles gar nichts damit zu tun, weil der Nikolaus, der lebte in der Türkei, da gab es weder Rentiere noch Schnee noch sonst irgendwie etwas. Und der hat auch keinen rangwallenden Bart gehabt. Das sind alles so Sachen, die im Laufe der Zeit gekommen sind, um das Ganze so etwas zu romantisieren. Es irgendwie so schöner, gefühlsmäßiger zu machen, zum Teil aber dadurch auch von dem ursprünglichen religiösen Inhalt zu entfernen.
Ja. Ja, vielleicht auch ganz oft wird Weihnachtsmann oder was auch, also pädagogisiert oder als Erziehungsmaßnahme ja benutzt.
Genau.
Also, ne, das ist ja.
Und das war es vorher noch viel intensiver. Und das war wirklich eine Erziehungsmaßnahme. Also das heißt, da sollten die Kinder das ganze Jahr über zur Ordnung gerufen werden. Denkt daran, deshalb, wie ich euch sage, bei diesem Kerbholz, nicht, dann wurde auch immer vermerkt. Natürlich nicht bei den Kleinigkeiten, aber das konnte schon mal drohen. Wenn du jetzt nicht, dann kommt hier was aufs Kerbholz. Nicht? Und dann wusste man, das könnte aber heikel werden am Ende des Jahres. Und wie ich gesagt habe, Geschenke gab es nicht alle Nase lang, sondern manchmal nur einmal im Jahr. Und dann wusste man, jetzt fällt möglicherweise das Geschenk aus. Und die Schläge, die das Kind da bekommen, das war meistens keine wilde Sache. Das sollte nur symbolisch sein. Das Schlimmste war, dass du keine Geschenke bekommen hast. Das war dann das Traurige. Nicht? Also so ein bisschen zu disziplinieren für Weihnachten. Und da gibt es dann die große Geschenkezeit. Und ja. Jo, noch was? Soweit ich weiß, geht die ganz ähnlich wie in Russland.
Also,
Ja, genau, das hast du ja vollkommen richtig erkannt, weil ich habe das irgendwo schon mehrfach nachgelesen, aber es fällt mir so spontan nicht ein. Ich meine, der kommt doch irgendwo aus dem Wald und, ja, aber was macht er denn
ja,
da?
Also die russische Geschichte ist wirklich tiefheitisch.
Ja.
Verlangt ein Opfer, eine Jungfrau. Und deswegen gibt es
die russische Variante gibt es Väterchen Frost und Figuretschka, also die junge die junge Jungfrau, die immer ihn begleitet. Mhm. Und was ich interessant finde, ist die Germanisierung oder synkretistische Analogie scheinbar in Europa, dass es tatsächlich dieses Christkindl gibt, eine blonde, junges Mädchen, bei uns auf dem Schlesischen ähnlich. Mhm. Und es gibt eben diesen bärtigen Mann, also Väterchen Frost. Und ich glaube, also meine These ist ja die, ich meine, wie kommt man bitte schön auf Nikolaus aus Myra? Also dass er tatsächlich ein Kunstgriff war, wahrscheinlich in dieser Gegend, eine Christianisierung durchzuziehen, einen netten Bischof nochmal ranzuziehen, der sozusagen diesen kultischen, heidnischen Brauch wahrscheinlich durchbrechen musste. Mhm. Also, das wäre meine Frage. Also haben wir uns da intensiv damit beschäftigt, dass diese Bräuche tatsächlich, wir kennen das aus der katholischen Missionierung, euro-schottische Missionierung, wo man viele Bräuche oder Tempel, heidnische Tempel christianisiert hat. Also yep. ist das denkbar, dass der nordische Teil mit Väterchen Frost?
Durchaus. Also durchaus müssen wir davon ausgehen, dass bei manchen Bräuchen, so würde ich sagen, beim Weihnachtsmann höchstwahrscheinlich auch, dass da Ideen sind, die vorchristlich sind und die man später versucht hatte zu überdecken und umzuinterpretieren und dadurch auch sowas wie mit dem Nikolaus eingeführt hat, was dann in vielen Fällen so erfolgreich war, dass dahinter das Heidnische in vielen Teilen gerade Deutschlands dann vollkommen verschwunden war. Weil in Deutschland ist die Idee von väterlichen Frost eigentlich vollkommen unbekannt. Heute, das heißt früher mal, aber es war sehr, sehr lange her. Das heißt, in Deutschland hatte sich die Idee vom Nikolaus vollkommen durchgesetzt, tauchte sonst was anderes gar nicht mehr auf. In manchen anderen Ländern, insbesondere auch denen, die ja später christianisiert worden waren, wie zum Beispiel in Russland, da ist das dann noch stärker präsent, also diese ursprüngliche. Und wenn das vollkommen verdrängt ist, dann würde ich auch sagen, ja, dann müssen wir auch nicht mehr danach suchen, was man da irgendwann mal verdrängt hat. Dann vergessen wir das, dann steht was Neues an der Stelle. Aber zum ursprünglichen Weihnachtsfest gehört natürlich weder der Nikolaus noch der Weihnachtsmann, noch Väterchen Frost.
Genau. Aber die russische Geschichte geht jetzt so scheinbar, dass die Jungfrau tatsächlich geopfert wird und also diese finsteren Kältemann, Väterchen Frost, und sie wird zerhakt und ihre Körperteile wieder in den Baum gehängt. Also das ist sozusagen die Auseinandersetzung im Slawischen mit dem Tannenbaum. Also das ist tatsächlich die Frage, wenn du aus Elsass kommt, diese Geschichte, und die ist scheinbar eine ähnliche oder zumindest theoretisch eine ähnliche Geschichte haben, auch diese tiefrote Farbe, das ist ja schon interessant. Also was ich damit sagen will, du warst jetzt sehr positiv, aber gibt es eine kritische, deinerseits eine kritische Auseinandersetzung mit den Bräuchen, die ins Oberflächliche oder Banale gehen, was dem christlichen Glauben eher schadet, als hilft?
Also, ja.
Festspiele hier in Bayreuth, ja, ist ja auch keine große Traditionsbewegung. Ja? Also diese Leidens, wie nennt sich das?
Oberammergau meinst du jetzt wahrscheinlich auch da, nicht? Die Passionsspiele oder sowas da.
Auch ja banales Theaterspiel geworden. Also gibt es aus deiner Perspektive auch Problematik, also mit der Folklore? Also müssen wir als Christen etwas aus Weihnachten noch mehr machen oder sollten wir uns an die Geschichte erinnern und schöne Krippen?
Ich glaube, dass uns diese Sachen, wenn wir sie als Christen nutzen, eher helfen können, um auf das aufmerksam zu machen, was in der Bibel eigentlich über Weihnachten oder die Geburt Jesu steht. Zumal deshalb, weil es diese ursprüngliche heidnische Bedeutung, die es bei manchen Sachen gibt, bei vielen eben nicht, aber bei manchen Sachen gibt, dass die heute bei keinem mehr wirklich präsent ist und deshalb auch bedeutungslos geworden ist. Bei einigen der Bräuche, da habe ich ja auch gesagt, die sind so jung, die können gar keinen heidnischen Hintergrund haben. Da gibt es nur eine oberflächliche Ähnlichkeit, die lediglich darauf beruht, dass es bestimmte Symbole gibt, die zu allen Zeiten von allen Völkern benutzt werden, weil sie eben so, also das heißt, in fast jeder Kultur gibt es Bäume, die man verehrt hat, auch Bäume, die man geschmückt hat. So lesen wir das auch schon im Alten Testament. Da gibt es dann beispielsweise die der Isis, der Aschera und so weiter, die man Bäume gehabt hat und die verehrt hatte. Die alten Germanen hatten dann Wodan, wobei das insbesondere bei Eichen und eben nicht bei Tannen und so, die waren weniger heilig dafür. Und so in fast jedem Volk gibt es dann irgendwelche heiligen Bäume. Wasser ist in fast allen Völkern irgendwie heilig. Licht, Kerzen ist fast überall heilig. Nur dann ist die Frage, warum zwingt mich jemand jetzt meinetwegen die babylonische oder ägyptische Variante zu übernehmen, wo ich dann weder Babylonier noch Ägypter bin, sondern dann sage ich, nehme ich doch lieber die Bedeutung, die schon seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden im christlichen Umfeld benutzt worden ist. Und bei manchen, das hatte ich ja bewusst auch gesagt, zum Beispiel mit dem Termin, da haben Christen das auf dasselbe Datum gesetzt, waren sich bewusst, dass das in ihrer Umgebung anders gehandhabt worden ist, aber bewusst, um den einen Gegenakzent zu setzen. Und das finde ich ja durchaus auch berechtigt. Also nicht nur zu sagen, weil jetzt da die Heiden dieses Datum besetzt haben, deshalb muss das ewig gelten, sondern dass man triumphierend sagen kann, ihr betet die Sonne an, wir beten Jesus Christus an, der das eigentliche Licht der Welt ist. Und das machen wir sogar noch zum selben Zeitpunkt. Das war ja eigentlich da an der Stelle nicht eine Übernahme heidnischer Götter, sondern ein Affront, nämlich ein Gegenpunkt. Wir interpretieren das, was ihr da macht, neu und zwar im christlichen Sinne. Und ich glaube, das ist das, was uns heute als Christen manchmal viel weiterbringen kann, dass wir eine christliche Bedeutung betonen bei den Dingen, die jetzt wirklich verbreitet sind, da, wo wir eine plausible, gute Erklärung haben. Und hier bei den Weihnachtsbräuchen habe ich bewusst ja den stärkeren Akzent darauf gesetzt, bei denen, wo das möglich ist, weil schon seit Jahrhunderten diese christliche Bedeutung vorhanden ist oder von Anfang an Pate stand. Also wie am deutlichsten wahrscheinlich Sachen wie dem Adventskranz. Also der null Verbindung zu irgendwelchem Heidentum dabei hat. Aber für einige andere ebenfalls von dem, wo wir sehen, der Geschichte, meinetwegen der Paradiesesbaum. Dieser Paradiesesbaum, das gab es im Heidentum nirgends. Und da hat man von Anfang an das in dieses Schauspiel mit hineingenommen. Und ich glaube, das ist ein gutes Mittel, was eben auf unterschiedlichen Ebenen, jetzt nicht nur über Worte, sondern auch über Anschauen, Schmecken, was weiß ich da, Leuten Glauben nahebringen kann. Ich halte das auch deshalb für durchaus sinnvoll und möglich, weil wir in der Bibel dasselbe haben, was dem Volk Israel befohlen worden ist für die alttestamentlich wichtigen Ereignisse. Im Neuen Testament haben wir das nicht, deshalb auch kein Christ verpflichtet, es Weihnachten, Ostern oder sonst irgendwas zu feiern. Aber eine gewisse Verbindung zum Alten Testament, da haben wir Befreiung aus Ägypten. Das sollt ihr ewige Zeiten euch immer daran erinnern und das tun fromme Juden bis heute regelmäßig. Genauso auch andere wichtige Ereignisse im jüdischen Festkalender, die an Heilstatsachen Gottes für das Volk Israel erinnern sollten. Und da würde ich eine gewisse Analogie sehen, zu sagen, wenn Gott das für richtig für Israel angesehen hat, dass sie sich mit äußeren Bräuchen an das erinnern sollten, dann ist das auch für uns als Christen eine gute Sache, das zu machen, ohne das verpflichtend zu fordern. Und da waren ja genauso Sachen, die man aß, Sachen, die man anzog, Sachen, die man sah, die sollten mit dazu beitragen, dass man sich dessen ganz vergegenwärtigen konnte. Und genau die Sachen, die Israel damals auch benutzt hatte, die gab es ebenfalls in der heidnischen Umwelt. Nur das hat Gott gar nicht interessiert, sondern Gott hat gesagt, so und ab jetzt bedeutet das für euch das. Und ob das irgendein heidnisches Volk macht, ist dann vollkommen egal, sondern dann gilt diese Bedeutung und für die stand dann das Volk Israel und das tun sie bis heute so. Obwohl die grundsätzlichen Symbole, die man dabei hat, zum Beispiel Brotessen, ja Brotessen gab es in allen möglichen Religionen, weil Brot halt in aller Welt Nahrungsmittel gewesen ist oder eben Wasser oder Bäume oder sonst irgendwie etwas. Und deshalb bei einigen, da erkennen wir noch so Reste von diesem Heidnischen. Und umso stärker die noch vorhanden sind, umso stärker würde ich heute sagen, dann erstmal davon distanzieren, konzentriere ich mich doch auf die, die spezifischer als christlich erkennbar sind oder viel leichter auch als solche deutbar sind, weil das Heidnische entweder vollkommen verschwunden war, ist oder nie da war. Das können wir im Einzelfall eben nie ganz genau sagen. Wie gesagt, beim Weihnachtsbaum, ich sage ja, es gibt heidnische Bräuche dort auch, aber in Deutschland definitiv, gerade in einer Region, die schon sehr früh christianisiert worden war, taucht dieser Brauch plötzlich auf mit einer von vornherein christlichen Bedeutung, obwohl das Heidentum in dieser Region schon mehrere Jahrhunderte tot war. Also in dem Fall würde auch auf missionstechnisch es gar keinen Sinn machen, diesen Brauch jetzt wieder aufzuwärmen, wo die Leute ihn ja gar nicht mehr feiern. Also das heißt, wenn man das tun würde in einer Phase der Missionierung, dann würde ich sagen, ja, okay, also wenn man ins Russland geht und die haben alle väterlichen Frost und dass man sagt, okay, jetzt nehmen wir da neue Bedeutung, dann macht das aus der Sicht der katholischen Kirche Sinn. Wenn aber ein Brauch schon lange tot ist, dann macht es keinen Sinn, den wieder neu zu beleben und dann irgendwie das Heidentum in die Gemeinde reinzuholen. Da war keiner interessiert. Und wie gesagt, das ist für manche der Bräuche eben dann, die ich jetzt gerade genannt habe, durchaus da. Und wie gesagt, auch bei den Geschenken zum Beispiel. Ja klar, beschenken sich auch Leute in anderen Kulturen, weil sie sich eine Freude machen wollen. Aber in der Predigt der christlichen Kirche, und das schon seit vielen Jahrhunderten, war eben diese Bedeutung, man wollte bewusst sich an das Geschenk Gottes erinnern oder sich dann eben gegenseitig auch eine Freude machen. Und dann würde ich sagen, dann nehme ich doch diese Bedeutung, die schon eine sehr, sehr lange Geschichte hat, statt irgendeine andere zu übernehmen aus irgendeinem Heidentum. Da wäre für mich die Frage, warum sollte ich das tun? Ich will ja keinen jetzt irgendwie zum Heidentum führen, sondern eher einen schönen Brauch, den es gibt, mit einer Bedeutung vertreten, die ich auch nicht erfinde oder die ich nur nehme, weil sie mir passt, sondern die gerade in Europa über Jahrhunderte hinweg dominierte.
Gut, aber
noch andere, ja, die können wir heute Nacht noch klären. So, bis morgen früh. Also dann, genau. Bitte. Ja, das ist auch eine längere Geschichte in meinem Buch. Da beschreibe ich das dann auch, insbesondere in dem Grünen. Und zwar liegt das daran, weil einmal hat man ja lange Zeit darüber gestritten, wann überhaupt Weihnachten gefeiert wird. Und das dauerte dann eine ganze Zeit lang, bis sich dieses Datum rauskristallisierte. Und dann gab es in verschiedenen Teilen Europas verschieden lange Fastenzeiten. Manche hatten nämlich die Adventszeit 6 Wochen lang und manche hatten sie 4 Wochen lang, so wie wir das heute machen. Und flächendeckend durchgesetzt hat sich das eigentlich erst, naja, so in der Zeit der Reformation oder kurz vorher. Also bis dahin war das in den verschiedenen Teilen Europas unterschiedlich gehandhabt worden. Und das gilt sowieso eher für ja Westeuropa, weil in Osteuropa, da hat man das sowieso ganz anders gemacht, weil da ja selbst noch der Weihnachtstermin dann anderer ist, nämlich mit Anfang Januar, wo die orthodoxe Weihnacht ist. Und das wurde dann auch, da hat dann die Kirche verschiedene Sachen mit erklärt, wie ich gesagt habe, dass man bestimmte Tage auch noch benannt hatte. Nach katholischer Lehre ist dann jeder Tag vor Weihnachten hat auch noch einen anderen Namen und erinnert das dann immer an bestimmte Personen, entweder Personen aus der Bibel oder eben aus der katholischen Geschichte, an die man dann auch, da gibt es dann zum Beispiel den Tag der unschuldigen Kinder. Das soll dann erinnern an den Mord in Bethlehem. Das ist dann allerdings ein paar Tage nach Weihnachten. Oder dann gibt es einen Tag, den Stephanus, den Märtyrer, der da gestorben ist und so. Also, und das wurde dann alles eingebaut mit in diesen Weihnachtskreis. Und nach kirchlicher Zeit beginnt das Jahr dann ja auch mit Weihnachten. Also das heißt, die Idee, dass wir am 31. Dezember das Ende des Jahres haben, das ist erst eine relativ neumodische Idee. Bis heute ist ja noch so, das Kirchenjahr unterscheidet man dann vom weltlichen Jahr. Das weltliche Jahr am 1. Januar, das Kirchenjahr beginnt dann eigentlich mit Weihnachten, jetzt Geburt Jesu und dann läuft das dann alles durch und danach zählt man das auch. Also das heißt, dieses Zählen und damit auch der Adventszeit, das hat sich in verschiedenen Teilen Europas so nach und nach durchgesetzt und damit dann auch die Bräuche, auf was man denn jetzt zu verzichten hat. Und eine ähnliche Fastenzeit, die wir heute begrifflich auch sogar noch kennen, gab es dann nämlich vor dem zweiten wichtigen Fest des Jahres und das war Ostern. Weil das waren die beiden Feste, die am stärksten gefeiert worden sind und wo das Brauchtum sich auch am stärksten entwickelt hat. Und das erkennen wir noch so ein bisschen darin, da feiert man ja die Fasnacht. Und der Begrifflichkeit ist ja die Fastennacht oder die Nacht vor dem Fasten. Und das soll eben sein, dann wird nochmal richtig gegessen und gefeiert und dann kommt Fastenzeit bis Ostern. Allerdings das Fatale heute ist, die meisten Menschen feiern, aber dann fasten sie trotzdem nicht. Sondern nicht bis Ostern geht es dann weiter. Aber ursprünglich war der Gedanke, so ab diesem Zeitpunkt, man verzichtet auf Fleisch. Man verzichtet zum Beispiel auch auf Eier. Was der Grund ist, warum dann zu Ostern wieder ganz viele Eier gegessen worden sind, weil die Hühner ja weitergelegt haben. Und dann hat man eben die Eier gekocht und dann waren sie länger haltbar und dann konnte man die alle später essen. Und dann hatte man versucht, denen noch irgendeine Bedeutung zu geben. Aber so bestimmte Sachen, da hat man dann eben drauf verzichtet. Und dann gerade zu Weihnachten, dann hat man da wieder, oder zu Ostern, hat man wieder außerordentlich viel gegessen. Die Idee dahinter, finde ich ja nun gar nicht schlecht, ist, denn was wir jeden Tag haben, freut uns nicht mehr so sehr. Aber wenn wir eine Zeit lang auf etwas verzichtet haben und es dann wieder essen, dann freut es uns besonders und wir schätzen das besonders. Und diesen Aspekt finde ich zum Beispiel auch vor Weihnachten gar nicht schlecht, ohne dass man jetzt ein Gesetz draus macht. Bitte?
Ist ja vor Weihnachten meistens nicht so.
Ja, ist meistens eben nicht so, genau. So, man hat alle möglichen noch zusätzlichen Sachen. Und wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht und würde jetzt keinen Glühwein, keine Mandeln, keine was weiß ich mehr haben, ja, was verkauft man denn dann da noch? Aber im Grunde genommen sollte der Weihnachtsmarkt ja ursprünglich gar nicht dafür da sein, sondern schwerpunktmäßig für Einkaufen der Geschenke, die man dann zu Weihnachten weitergibt. Und, aber eben diese Sache mit dem Fasten ist dann ja auch mehr eine freiwillige Geschichte, denn wenn ich jetzt nicht katholisch bin, schreibt mir das ja auch keiner vor. Denn in der Bibel ist das nicht vorgeschrieben. Es kann höchstens noch dieser Effekt eben sein, ich verzichte jetzt auf etwas und das mache ich freiwillig vor Gott. Und so eine Sache, das finde ich durchaus für Christen auch mal angemessen und gut. Und selbst wenn es nicht vor Weihnachten ist, mal zu sagen, ich mache jetzt eine Fastenzeit und zwar nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern bewusst, um mich während dieser Zeit intensiver auf Gott zu konzentrieren. Das finde ich durchaus eine positive Angelegenheit.
Ich finde, dass jemand, der schon im September Spekulatius ist,
ja,
nicht besonders glaubwürdig ist.
Ja? Aha, so. Ja, gut.
Und jemand, der mit LED-Lampen verschenkt an die Frau,
ja, ja, hier,
der
genau,
ist bei mir schon auf dem Index. Also, es ist erst,
was?
Ja,
findest
ich habe erst kürzlich darüber gepredigt. Ja, das ist alles nur noch Künstliches. Ja, es gibt nichts mehr Echtes. Ach. Und du erzählst heute, dass du deiner Frau LED-Lampen schenkst.
Das ist doch super. Das ist toll.
Das ist, ja.
Das ist doch also auch echt, schon, aber es ist echt modern.
Aber wir befinden uns schon in einem Dilemma, da gebe ich zu, ein ja. Dilemma, ein Dilemma, ja, pass auf, weil wegen der ganzen Umwelt- und Klimadebatten dürfen wir demnächst keine Bäume haben, keine echten, weil es ist, überlegt mal, was jedes Jahr an Bäumen gefällt wird, ja, nur weil irgendwelche Leute ein bisschen Romantik haben wollen und die Plastikbäume sind auch schlecht. Das heißt, jetzt verabschieden wir uns langsam von irgendwelchen Bräuchen und so. Letzte Frage vielleicht?
Nein. Also hier, denn die Weihnachtsbäume sind häufig forstwirtschaftlich sogar sehr sinnvoll, weil nämlich die Bäume am Anfang bewusst viel enger gepflanzt
das mag
werden
ja
und du
alles
musst
sein.
Die hinterher rausschneiden.
Und wenn die Leute emotional unterwegs sind, ja, wenn die Leute emotional unterwegs sind, da brauchst du denen nicht mit solchen Argumenten zu kommen.
Doch. Ja. Gerade, weil es ja umweltschützend ist.
Aber ich will nur sagen, die Erfindung der Christbaumkugel ist eine Ostdeutsche, ja. Das ist ja, glaube ich, wurde ja verfilmt. Das ist ja eine erst, keine Ahnung, 200 Jahre alte Geschichte, die Glasbläserin, glaube ich, ja.
Die aus Glas. Es gab aber vorher welche eben aus Holz und Pappmaché und so weiter.
Aus Plastik.
Nein, nichts Plastik.
Nee, aber normal hat man ja, glaube ich, auch Lebkuchen und so, auch Äpfel und man hat ja, glaube ich, echte Sachen dran gehängt, nicht wahr?
Yep.
Das wäre doch eine feine Sache. So, insofern würde ich erstmal danken, lieber Michael, vielen Dank. Wir geben jetzt mal Applaus. So wie ich dich kenne, gehst du nicht direkt ins Bett. Das heißt, man kann mit dir noch mal ein paar Minuten unterhalten. Ich würde jetzt einen Cut machen für die, die nicht mehr können oder ins Bett müssen, dass die auch nach Hause gehen können ohne schlechtes Gewissen. Die anderen dürfen natürlich noch mal bleiben und unterhalten über was, über Gott in der Welt. So wie ich Michael kenne, kann man sich auch andere Fragen
über die
erfinden.
Vorteile von LED-Kerzen und
die wirst du kaum finden, aber ist egal. Also, ich würde sagen, ich würde jetzt beten, den Abend beschließen und dann Erinnerung, morgen um 10 Uhr hier auch ein Vortrag, eher vielleicht für Eltern oder auch egal, für alle, zum Thema Harry Potter,
Mystik, Magie,
Klamauk, alles was unser, vielleicht Hollywood, das ist ja der gigantische, ja, ich habe 39 geschrieben. Sowas schreibe ich nie. Also, die können um 9:30 Uhr kommen, aber wir beginnen um 10 Uhr. Es würde unserer Gemeinde nicht schaden, pünktlich zu sein. Also kündige ich um 9:30 Uhr, damit wir um 10 Uhr starten können. Jawohl. Da können die sich nochmal, also nochmal zu dem Thema. Und ich beende jetzt mit dem Gebet und los geht's. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du in die Welt gekommen bist als das größte Geschenk. Und danke, dass du den Menschen Gaben und Fähigkeiten geschenkt hast, auch etwas zu verdeutlichen. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns erneuerst in unserem Glauben, dass wir nicht nur Bräuche pflegen, sondern auch neue Bräuche entwickeln. Und gib uns auch als Gemeinde genug Kreativität und Leidens- und Liebesbereitschaft, deine Feste zu feiern, dich zu feiern, aber auch Menschen einzuladen, zu entdecken, wie wunderbar du bist. Segne diesen Abend und geh du mit uns in die Nacht. Amen.
Amen.
Amen. Ja, und morgen Abend um 20 Uhr unser Adventsing. Sag mal so, wenn das so wie heute ist, das wird kärglich, aber der Herr Jesus wird das überhören. Also, was? Ja, genau. Und Soter gibt es nochmal 17 Uhr. Ich hoffe, ich habe das so richtig angekündigt. 17 Uhr die politische Veranstaltung. Die ist uns auch wichtig. Das Buch, glaube ich, was Michael mitgebracht hat, das passt sehr gut dazu, dass wir begreifen, starke christliche Persönlichkeiten haben das geprägt, was wir heute freiheitliche Demokratie nennen. Mhm. Ja, die Ursprünge dieser Idee sind im christlichen Glauben verwurzelt und nicht mit irgendwelchen Pseudo-Theorien.
So ist es. Und wer das wissen will, der muss morgen Nachmittag kommen.
So, und da laden wir auch. Aber Bautzenstraße 7, 17 Uhr. Ja?
Okay.
Und ladet andere ein. Dankeschön.